Du siehst schon, dass der Ölpreis reagiert, du siehst, dass der Euro reagiert, du siehst, dass die Banken schon reagieren in ihren Finanzierungen, du siehst definitiv, dass Transaktionen massiv im Immobilienmarkt jetzt schon beeinflusst werden. Das ging schnell und erinnert dann schon an 2022, oder?
Einfach 1:1 das Gleiche, was da jetzt zu passieren droht. Mit jedem Tag, den das länger geht im Iran, mit der Blockade der Straße von Hormuz und der fehlenden globalen Ölversorgung in dem Maße, wie wir es halt faktisch einfach im Moment noch brauchen, droht wieder eine nachhaltige Inflation zu entstehen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ein von den USA sanktionierter chinesischer Tanker hat Schiffsdaten zufolge die US-Blockade an der Straße von Hormuz durchquert. Rich Sterry, so heißt er, hat rund 250.000 Barrel Methanol an Bord. Und ein weiterer madagassischer macht sich gerade eben auf dem Weg. Warum alles in der Welt interessiert uns das jetzt so genau? Und welche Konsequenzen hat das, was da gerade passiert, auf den Immobilienmarkt hier in Deutschland? Das ist die Aufgabe, die wir in diesem Podcast zu lösen haben. Wir werden darüber sprechen. Wie schlimm ist es denn jetzt? Kommt jetzt hier irgendwie eine Immobilienkrise? Was bedeutet es, wenn ihr Immobilien habt? Buy and hold. Was bedeutet es, wenn ihr jetzt gerade Immobilien kaufen wollt? Was bedeutet es, wenn ihr Immobilien handelt? Wir werden es auseinandernehmen und in üblicher Manier durch unsere anderen Themen gehen. Es gibt eine Wahrheit zum Vermögensaufbau. Es gibt noch ein paar andere Immobilien-News. Ihr merkt, wir sind im Spaziergang und deswegen, hallo Stefan.
Grüße, freue mich sehr, dass du aus deiner Babypause zurück bist und dass wir hier das erste Mal wieder zusammen virtuell spazieren gehen dürfen. Mhm. Und dann die Zeiten könnten nicht aufregender sein.
Genau, möchte auch die Gelegenheit nutzen. Ich war jetzt 8 Wochen in Babypause. Unsere jüngste Tochter schreit noch ganz gewaltig. Stefan, einmal Danke zu sagen. Ja, wirklich 8 Wochen mich hier gecovert. Und ich will das, genieße das, will logischerweise für die Family da sein, wenn da ein Kind kommt. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich habe so gut wie nichts gearbeitet, ein paar wenigen Ausnahmen von Webinaren mit Martin Richter. Und ja, bin jetzt auch, ist jetzt eine ganz gute Mischung, sagen wir mal, nach 8 Wochen. Viel auf dem Gymnastikball hüpfen, damit das Baby aufhört zu schreien, jetzt wieder Podcast zu machen, ist gar nicht so schlecht, muss man auch sagen.
Ja, sehr gerne und welcome back, genau.
Genau, also, wie gerade gesagt, ne, wir wollen uns die aktuelle Lage angucken und machen aber die üblichen Kategorien im Spaziergang, wo wir ja gemeinsam diverse Themen immer diskutieren. Und das erste ist eben eine Wahrheit zum Vermögensaufbau, die natürlich wunderbar in die aktuelle Situation passt. Das ist, wir nehmen hier Dienstagvormittag auf. Dieser Podcast kommt mittwochs raus. Wir können also relativ aktuell jetzt sein, was wir bewusst für diese Folge gemacht haben, weil das natürlich nötig ist, weil gerade einfach im Iran so viel passiert. Und wir haben sehr klare Gedanken, was das für Immobilieninvestoren alles bedeutet. Wahrheit zum Vermögensaufbau. Die erste, Prognosen sind für die Tonne. Möchtest du, Stefan, told you sagen?
Told you. Ich habe mich so gefreut, als du das vorhin vorgeschlagen hast, ja, als Überschrift. Ich habe das ja eher bezogen auf Zinsen, die letzten 2-3 Jahre schon immer vertreten und etwas breiter gesagt, meine These war, es haben immer alle Leute wahnsinnig gute Erklärungen dafür, warum sich der Markt gerade verhält, wie er sich verhält. Und es hat auch dann jeder immer eine ganz toll begründete Meinung, warum es jetzt wie weitergehen wird. Und das hört sich auch mal alles total plausibel an. Und je mehr der Mensch dann auch noch in diesem Bereich arbeitet und je mehr Fachbegriffe er verwendet, desto plausibler klingt es dann. Aber meine These war und ist und bleibt, wir wissen es halt alle nicht. Die Zusammenhänge auf der Welt und die Zusammenhänge in diesen ganzen Themen, Zinsen, Preise und so weiter, sind derart komplex, dass wir sie alle nur am Rande umreißen. Und insbesondere, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch vielleicht Black Swan gelesen hat als Buch, übersehen wir alle immer die Möglichkeit, dass irgendwelche Dinge passieren können, die wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben, die auf einmal alles durcheinander werfen und alles, was man sich vorher in Zusammenhängen überlegt hat, als irrelevant erscheinen lässt, weil sie komplett von irgendwas überlagert werden. Ne? Also du rechnest nicht damit, dass etwas wie Corona kommt, auf einmal funktioniert aber vorübergehend alles anders als vorher. Dann rechnest du nicht damit, dass auf einmal eine Rieseninflationswelle kommt und dadurch auch Zinsen sich doch vervierfachen können in kürzester Zeit, während vorher alle sagen, das geht eigentlich gar nicht, weil sich das manche Länder in der EU gar nicht leisten könnten und so weiter und so fort. Und jetzt waren wir uns dann ja relativ schnell alle eigentlich wieder einig, dass die Zinsen sich jetzt auf irgendeinem Niveau eingependelt haben und Inflation ist ja zurück und eigentlich gibt es jetzt auch keinen guten Grund, dass die Zinsen sich jetzt so richtig ändern sollten nochmal und damit müssten jetzt die Preise sich dann auch stabilisiert haben und so weiter. Und das ist auch alles eine richtige Analyse der Situation gewesen. Der Punkt ist aber, das heißt nicht, dass das jetzt eine beliebig hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das auch so bleibt. Und das heißt im Gegenteil, es gibt immer auch ein Szenario. Ich glaube schon, dass es Wahrscheinlichkeiten gibt, aber es gibt halt immer auch ein Szenario, dass die Dinge ganz anders laufen können. Und deshalb, weil wir niemals mit dem, was wir machen, mit unserer Zeit und dem, was wir wirtschaftlich tun, irgendwie all-in spielen sollten, müssen wir immer gedanklich darauf vorbereitet sein, dass es auch ganz, ganz anders, gerne viel besser, aber im Zweifelsfall auch viel schlechter laufen kann. Ne? Deshalb haben wir vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, ne, riesengroße Stresstest-Simulationen schon angefangen zu machen für die Handelsgeschäfte, die wir haben in den Partnerschaften und so weiter und uns die Frage gestellt, ja, ist schon klar, dass die Zinsen gerade stabil werden, aber was wäre denn, wenn es doch 8% wären? Also was ist denn, wenn das passiert? Lass mal, was passiert dann die nächsten 5 Jahre und so? Ne? Und ich glaube, dass ja, also mich bekräftigt die Unsicherheit, die da jetzt gerade entsteht, über die wir gleich auch noch reden werden, da drin immer damit zu rechnen, es kann auch ganz anders und viel schlechter kommen. Da stecken immer auch Chancen drin, aber das Wichtigste ist erstmal, dass dich das nicht irgendwie vor die Wand fahren lässt, weil du dich drauf verlassen hast, das wird schon gut gehen. Ja. Schwierig sind Prognosen, erst recht, wenn sie die Zukunft betreffen.
Ja, also wir werden genau gleich ins Detail gehen. Ich habe sehr viel Meinung eingesammelt, Input eingesammelt. Wir kennen da ein paar Immobilieninvestoren. Also so gesehen wahrscheinlich ein paar tausend, aber wir haben unser tolles Coaching-Team, wir haben viele Co-Investoren. Ich habe wirklich mir versucht, eine Marktmeinung zu bilden, was da gerade schon passiert im Markt. Und also erstmal, wenn ihr auf quasi das Zinschart jetzt schauen würdet und das auf 5 Jahre einstellt, habe ich gerade gemacht, in der Zinschart für die 10-Jahres-Kondition, da würde man noch sagen, da ist überhaupt nichts passiert jetzt. Ne? Also es ist ein Zacken hochgegangen, wir reden gleich darüber, wie stark und wie viel, aber wenn ihr das quasi auf über 2022 zurück anschaut, dann ist das jetzt einfach noch eine normale Schwankung, wenn man so will, wenn man nur das Chart anschaut. Wenn man aber hört, was passiert und warum dieser Zacken jetzt so schnell hochgegangen ist und eben weiß, was da im Iran los ist, dann weiß man, da steckt einiges mehr dahinter. Und genau das ist auch der Punkt. Also noch ist nichts passiert, ne? Quasi alles gut und der Impact dürfte noch überschaubar bleiben. Aber dass der Markt weiß ja, oh mein Gott, das, was da eigentlich gerade sich abspielt, ist ein viel größeres Problem, was auf uns zukommt, wenn es denn eskaliert. Und deshalb ist auch wirklich krass, das Stimmungsbild im Markt, wie sich das gerade anfühlt, Immobilien zu kaufen und zu verkaufen, sich innerhalb kürzester Zeit massiv verändert hat. Und das ist genau das, was Stefan gerade meinte und was uns so ein wichtiger Punkt ist. Ihr könnt euch vollkommen, ich würde mal sagen, fast 100% dagegen absichern, wenn ihr langfristig denkt. Wir kommen gleich dazu, wie und was da die entscheidenden Pfeiler sind. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch von uns. Und dann gibt es immer den Drang, beim Vermögensaufbau schneller Geld zu verdienen. Und das ist logischerweise meistens mit Risiko verbunden. Und ich verstehe es erstmal natürlich, wenn ich sage jetzt, Immobilien, das ist schon ziemlich cool, was ich da für Renditen mache mit Buy and Hold und toll. Aber dann komme ich so ins Träumen und, oh ja, was ist denn, wenn ich jetzt dieses Jahr schon 100.000 Eigenkapital verdiene, weil ich jetzt noch eine Immobilie durchdrehe und vielleicht kann ich bald 200.000 verdienen und wie schnell komme ich dann voran und so. Ne? Und ja, wir machen das auch mittlerweile und deshalb haben wir hier auch ein ernstes Risiko, über das wir gleich sprechen müssen, wo ich mich auch selber im Moment relativ unwohl damit fühle. Also noch guter Dinge bin, aber relativ unwohl damit fühle, das erklären wir gleich. Aber das ist immer der Versuch, die Abkürzung zu nehmen, führt einen auf Wege, die einen aussetzen gegenüber Faktoren, die man einfach überhaupt nicht beeinflussen kann. Also ob der Tanker da heute durchfährt, sinngemäß, oder der zweite und wie viel Öl ankommt und was der Ölpreis macht und so weiter, kommen wir gleich drauf. Das kann keiner von uns beeinflussen. Und das kann auch keiner beim Vermögensaufbau quasi irgendwie mit einbeziehen. Und deshalb ist das Einzige, was wir tun können, zu sagen, wir machen uns möglichst unabhängig davon. Und das bedeutet, wir können manchmal kurzfristig nicht so gut Geld verdienen und so spekulieren, wie wir das vielleicht gerne wollen, um schneller voranzukommen. Aber die Kröte muss man schlucken, wenn man ruhig schlafen will. Also Prognosen sind für die Tonne.
Es hat dann eben auch vor diesem Hintergrund, es hat dann nicht derjenige recht, der dir zeigt, guck mal, ich mache das seit 8 Jahren so ja, und ich habe damit mega Erfolg gehabt und es ist ja nichts passiert und quasi das ist die Evidenz, das muss halt in einem eigentlich den Impuls auslösen, ja, aber es hat vielleicht in der Vergangenheit schon 8 Jahreszeiträume gegeben, in denen genau das Verhalten dich vor die Wand hätte fahren lassen. Und selbst wenn das nicht so ist, gibt es diese Möglichkeit trotzdem. Es ist trotzdem nicht richtig, das so zu tun, ne? Also so wie der lebenslange Raucher, der dir mit 95 erzählt, mir hat's ja nicht geschadet, einfach nicht widerlegen kann, dass das statistisch einfach nicht clever ist, das zu machen, so, ne? Und genau, das
9 ja, andere das wären schon lange tot, ne?
Ist emotional, das sagt sich viel einfacher, als es ist in der Situation, wo man dann eine tolle Chance vor sich liegen hat, zu sagen, ah nee, jetzt an der Stelle Liquidität statt Rentabilität oder irgendwie Eingang runter und so weiter. Ne? Also, wo wir uns auch jedes Mal wieder bei erwischen, wirst du gleich was zu sagen, ne? Dass du dass genau da auch jetzt, glaube ich, ein Teil deiner schlechten Gefühle herkommt. Ne?
Genau, also Prognosen weitestgehend sind für die Tonne. Wir machen das logischerweise auch immer mehr, aber mehr mit, lasst uns reingucken, was ist der aktuelle Markt und lasst uns Szenarien aufstellen, wo kann das hingehen. Wunderbar, das könnt ihr für euch auch machen, aber glaubt nicht, dass ihr wissen könnt, bloß weil ihr das irgendwo hört und Experten sagen und niemand kann das wissen, wohin sich so ein Markt dann in einem Jahr dreht. Ja, egal, ob es jetzt Immobilienmarkt oder andere Märkte sind. Okay, kommen wir also zu News. Jetzt kommen wir gleich zum Iran-Krieg und was da los ist. Davor aber ein paar Dinge, die wir noch erzählen wollen. Einmal möchte Stefan erzählen, dass man Gewerbe leichter gefördert oder jetzt gefördert in Wohnen umbauen kann. Nicht schlecht.
Genau, also das ist tatsächlich etwas, was wir gut und sinnvoll interessant finden. Der Staat hat sich Folgendes überlegt. Es gibt wahrscheinlich auch aufgrund des Trends mehr Homeoffice infolge von Corona und so weiter relativ viel Gewerbe und auch Bürofläche, die leer steht oder zumindest nicht voll genutzt wird und gleichzeitig viel zu wenig Wohnraum, gerade in den Ballungszentren. Und der Staat hat sich jetzt überlegt, dass er den Umbau von Gewerbe, also Büro oder klassischem Gewerbe, in Wohnraum fördern möchte. Und zwar ganz schön substanziell mit bis zu 30.000 Euro pro Wohneinheit, was natürlich je nachdem, was man da jetzt selber dann für Kosten verursacht, um eine Wohneinheit herzustellen, eine sehr, sehr starke, große Förderung ist. Und das durchaus sehr interessant wirtschaftlich machen kann, zu schauen, also habe ich vielleicht im eigenen Bestand irgendwo Gewerbe, ich kann das ab einer einzigen Einheit machen, also auch in gemischt genutzten Gebäuden, eine Gewerbeeinheit umbauen in eine Wohnung oder will ich sogar ganz gezielt Objekte dafür ankaufen, mich darauf jetzt spezialisieren auf irgendeine Art und Weise und durch diesen Zuschuss einfach wirklich eine besonders attraktive Rendite erzielen. Ein Knackpunkt, ich muss in dem Moment auch energetisch sanieren, ich muss also ein vergleichsweise hohen Energiestandard, ich glaube 85 IE erreichen. Ich muss also schon schauen, dass ich das Haus energetisch ertüchtige. Dafür kann ich wieder separate Förderung über KfW und BAFA auch in Anspruch nehmen. Ich würde sagen, das ist kein Einsteiger-Business. Erst recht nicht, sich da jetzt voll drauf zu konzentrieren. Wer aber sowieso irgendwo ein Gewerbe in einem Gebäude hat, das vielleicht in einer an sich für Wohnraum interessanten Lage ist, da ist das mit Sicherheit spannend, drüber nachzudenken. Und da lohnt sich's wahrscheinlich, schnell zu sein. Der Topf, 300 Millionen Euro, glaube ich, ist nicht so riesengroß. Gut möglich, dass das bis Jahresende schon wieder leer ist. Anträge stellen kann man ab Juli, also ab 07. Und nachdem man einen Antrag gestellt hat und der genehmigt wurde, hat man dann aber auch lange Zeit, über 4 Jahre, das entsprechende Gebäude wirklich umzubauen. Also schnell sein beim Antrag und hinterher dann sauber umsetzen, ist wahrscheinlich die Devise. Und ja, wir sind sehr gespannt auf die Projekte, die wir da in der Community sehen werden, werden da mit Sicherheit mal drüber berichten. Und das wollten wir zumindest mal einmal teilen und mit Sicherheit eine sinnvolle Maßnahme, statt irgendwelche Regulierungsmaßnahmen das zu fördern, was es wirklich braucht, nämlich dass mehr Wohnraum entsteht.
Ja, News Nummer 2, der Schufa-Score wird auf eine neue Art und Weise ermittelt. Das könnt ihr einfach googeln, quasi neuer Schufa-Score. Schaut es euch an. Das Schöne daran ist, es ist sehr viel transparenter und wir erzählen ja seit ganz vielen Jahren, man muss seinen Schufa-Score optimieren. Es war jahrelang eine ziemliche Blackbox. Man wusste so ungefähr, ja, was hat da Einfluss drauf? Und klar, wenn ich ständig neue Girokonten anfrage und viele Kreditkarten habe und logischerweise Konsumschulden habe und so. Aber man konnte das quasi nicht punktweise auseinandernehmen, was hat da jetzt wie den Score beeinflusst. Das geht jetzt. Es gibt quasi eine Übersicht, was gibt wie viele Punkte. Ihr könnt euren eigenen Schufa-Score ausrechnen und auf einen Zettel ausfüllen. Was glaubt ihr denn, was ihr habt? Dann könnt ihr gucken, ob das die Schufa auch so sieht. Also es ist eine wunderbare, wunderbare Sache. Und da kann man reingucken. Unser Schufa-Score hat sich also nicht wirklich verschlechtert. Die meisten bleiben auch, wo sie sind. Manche verschlechtern sich etwas, manche verbessern sich etwas mit der Änderung. Also es gibt auch eine inhaltliche Änderung, eigentlich nur eine Transparenz. Also guckt da auf jeden Fall rein, dass ihr das wisst. Bei uns funktioniert es gut und wir haben es anguckt. Was war deiner, hast du gesagt? Knapp über 800, ne?
830, glaube ich.
Genau, ich habe jetzt gerade noch nicht reingeholt, aber bei mir, glaube ich, knapp unter 800 und das ist wunderbar. Also ihr müsst da nicht alle Punkte haben, ne? Das ist überhaupt nicht nötig, um eine super Bonität zu haben. Aber ihr solltet quasi in der grünen Range sein und das ist jetzt vollständig transparent. Schöne Sache, oder? Dass das so transparent ist?
Ja, genau. Es gab jetzt oder gibt jetzt am Anfang irgendwie noch ein bisschen, also, manche von unseren Coaches haben irgendwo eine Seite gefunden, wo sie wirklich exakt sehen konnten, aus welcher Kategorie, für welches Kriterium bekommen sie wie viele Punkte für ihren Gesamtscore. Ich sehe meinen Gesamtscore und die Allgemeinerklärung, wie sich das zusammensetzt, sehe aber jetzt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel für das Thema Wohnortwechsel 23 Punkte bekommen habe oder was. Also ich finde das bisher nicht. Es scheint noch ein bisschen Glückssache oder welcher Browser oder welches Gerät oder so zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass das löst sich auf.
Das ist wirklich bei meinen Schufa, ne? War das bei einigen schon ersichtlich?
Aber das habe ich ja auch, habe auch meine Schufa. Also ich
habe es auch, bei mir war es auch nicht ersichtlich bisher.
Genau, aber das wird sich wirklich halt im Laufe der Zeit dann zeigen. Ja.
Wenn man quasi dieses Formular nimmt, wo die Punkte drin sind, dann kommt man schon relativ weit wahrscheinlich in der eigenen Einschätzung, wo man da eher gut und schlecht ist. Aber man sieht nicht genau, was die Schufa selber quasi für Punkte hat und jeweils einen einschätzt.
Ja, eben. Also das will ich doch jetzt eigentlich dann sehen, damit ich dann auch schneller herausfinde, weil das ist immer das Erste, was ich tun muss, gucken, ist da irgendwo ein Fehler drin? Also ist da irgendwas gemeldet, was da gar nicht hingehört, was mir da gerade schadet zum Beispiel? Ne?
Ja, genau. Also guckt aber rein. Ja? Und mein Schufa, was kostet? 4,95 im Monat, glaube ich?
Ja, 5,95 im Monat ist, glaube ich, also ein No-Brainer, dass man das wahrscheinlich haben sollte, wenn man irgendwelche Bankanfragen macht. Da auch nur alle 10 Jahre einmal irgendeinen Fehler entdeckt, den man beseitigt, bevor man eine Bankanfrage macht, hat sich das wahrscheinlich schon gelohnt. Ja.
Und es gehört zur Hygiene. Ne? Einfach, dass man seinen Schufa im Blick hat. Okay, dritte News, bevor wir zum Irankrieg kommen, ist quasi eine Kleinigkeit, aber irgendwie steckt ja vielleicht ein bisschen mahnender Finger dahinter. René Benko, man erinnert sich, Milliardär, hat angefangen, Dachböden in Österreich auszubauen, ist jetzt, macht eine Ausbildung zum Tischler im Gefängnis. Ihr wisst, wo das alles herkam und sein großer Fall. Er hat das Rad überspannt. Ich möchte quasi da zwei Sachen rausziehen. Zum einen überspannt das Rad nicht, also dieses der Typ muss eine Menge drauf gehabt haben, sonst wirst du nicht so schnell, so erfolgreich, kannst solche Dimensionen aufbauen. Also irgendwas muss er richtig gut gekonnt haben. Jetzt hat er ein riesen Vermögen sich aufgebaut und hat aber wieder versucht, es noch schneller, noch größer zu machen und ist irgendwann dann daran gescheitert. Ne? Mit Sicherheit hat ihm auch das Genick gebrochen, dass die Zinsen hochgegangen sind. Ne? Also er hat da einfach dann, wenn du Projektentwickler bist und du musst abverkaufen und so und hast viele riesige Projekte, bewegst Riesensummen, genauso ob du kleine oder großen Summen bewegst, in dem Moment, wo deine Käufer potenziell wegfallen durch höhere Zinsen. So davor sind wahrscheinlich auch viele andere Dinge vielleicht nicht ganz richtig passiert, aber es sind auch sehr viele Dinge richtig passiert, sie haben nicht so viel Geld gemacht, aber wäre er nicht so hart am Wind gesegelt, hätte er etwas weniger Chips auf den Tisch geschoben, wir kommen gleich zu unserer Situation. Ja. Dann wäre er, ich bin gespannt, dann wäre er jetzt nicht an diesem Punkt, dass er bankrott gegangen wäre. So, warum sitzt er jetzt auch noch im Gefängnis? Das ist jetzt, da hat er dann noch versucht, Geld auf die Seite zu bringen, zu einer Zeit, wo er eigentlich Insolvenz war, was man logischerweise nicht darf. Und da steckt der zweite Punkt drin. Lasst euch nicht verleiten, da irgendwo rumzutricksen. Also das wird komplex, ne? Wir machen ja auch viele Dinge. Wir machen viel Steuergestaltung, wir haben viele Firmen, wir machen wirklich viel und wir versuchen selbstverständlich als Unternehmer uns maximal zu optimieren. Aber wir sind uns beide sehr einig, Stefan und ich, dass wir erstmal verstehen, was da nicht immer einfach ist, wo ist denn die rote Linie? Was darf man denn jetzt nicht mehr und was darf man noch? Das versuchen wir zu verstehen. Und wir gehen auf gar keinen Fall über diese Linie. Und teilweise ist es so schon komplex genug, dass du quasi versuchen, oh Gott, hoffentlich halten wir alles ein, weil es einfach eine hohe Komplexität hat. Bewusst noch zu sagen, ich fange jetzt an, irgendwo zu bescheißen. Und das ist schon der kleine Beleg. Und keine Ahnung, gestern war ich mit Stefan essen, Mittagessen. Selbstverständlich war das ein Businessessen, weil wir irgendwie gerade Videos gedreht haben. Ich habe den Beleg nicht mal eingereicht. Ich will euch damit nur sagen, dass es lohnt sich nicht, bei der kleinen Scheiße irgendwo auch schon anzufangen und sich da irgendwie quasi offene Flanken zu machen, sondern arbeitet ganz, 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 ganz sauber. Es wäre total schade, wenn ihr irgendwo daneben langt. Der bekannteste Fall, der richtig krass daneben gelangt hat, ist der Jürgen Schneider. Der hat im Gegensatz zu René Benko, der hat jetzt, also da weiß man nicht, was bei René Benko alles, aber verurteilt wurde er erstmal für quasi das Insolvenzthema. Jürgen Schneider hat systematisch betrogen bei den Mieten. Der hat also so getan, das ist ein alter Baulöwe, ja, ganz bekannt in Deutschland gewesen. Der hat tolle Gebäude in Deutschland saniert und Denkmalsanierung gemacht und so, große Kaufhäuser und wichtige Gebäude in den Innenstädten, und hat den Banken gegenüber einfach die Excel-Listen quasi, oder damals, glaube ich, handgeschriebene Listen, ja, einfach zu hohe Mieten reingeschrieben und damit den Wert der Immobilien natürlich massiv erhöht. Damit hat er wieder neues Geld bekommen und hat ein Schneeballsystem aufgesetzt. Das ist in Summe ein großes Betrugssystem. Dafür saß er lange im Gefängnis, war ein riesen Kriminalfall quasi. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Überlegt mal, Lebenswerk, ne? Der Typ, der hat tolle Häuser saniert. Man gibt ein Buch über ihn und der hat so viel Freude gehabt an diesen Immobilien. Und jetzt verbringt er, weiß nicht wie viele Jahre, seinen ganzen Rest des Lebens, ne, verbringt er hinter Gittern. Einfach schade. Unnötig.
Ja, ja. Es fängt immer an mit so Kleinigkeiten im Graubereich, ne? Ja. Ich glaube, das ist ja immer ein Prozess, und wie du sagst, ich glaube, das greifbarste Beispiel ist irgendwie das Rumbetrügen mit irgendwelchen kleinen Belegen in der Einkommensteuererklärung, so, oder was sich für manche irgendwie noch wie so ein Kavaliersdelikt anfühlt, weil es ja auch den Staat und niemand anderen schädigt, in Anführungszeichen. Das während den Anfängen und während des Graubereiches, es ist einfach, du gewinnst das Spiel, das du eigentlich zu gewinnen versuchst, gewinnst du nicht, indem du so einen Scheiß machst, sondern indem du dich darauf konzentrierst, die großen Hebel zu bewegen. Und das hat überhaupt nichts mit Tricksen zu tun, sondern mit sauberer Arbeit und mit Nachdenken, ne? Und das ist der Punkt. Das ist wirklich, darf man sich echt, muss man sich echt vor Augen halten. Ja.
Ja. So. Ja. Gut. Irankrieg. Schau mal rein, also was ist da passiert? Erstmal traurig, dass das passiert, und erstmal als Vorbemerkung, wir werden das jetzt hier nicht politisch bewerten, kommentieren, das ist nicht unsere Aufgabe, wir wollen verstehen, was hat es für Auswirkungen auf den in Deutschland investierenden privaten Immobilieninvestor für seine Immobilien, sein Vorhaben, Immobilien zu kaufen, verkaufen und so weiter. Also wir kennen alle die Grundlogik, die wir 2022, wer uns da schon zugehört hat, in aller Deutlichkeit und Härte kennenlernen mussten. Inflation wird von den Zentralbanken versucht zu bekämpfen. Wir wollen keine Inflation haben. Wir wollen also nicht, dass Geld sich entwertet. Das führt in Summe zu weniger Wohlstand und ist nicht gewünscht. Also eine normale Inflationsrate von 2-3%, also dass Geld über Jahr 2-3% weniger wert wird, ist okay. Wenn es darüber hinausgeht, fangen Zentralbanken an, Zinsen zu erhöhen. Also zentral dafür zu sorgen, dass die Geldmenge nicht so schnell größer wird, dass Geld nicht so schnell entwertet wird. Ja, ich werfe da jetzt viele Sachen in einen Topf, aber so ist die Grundlogik. Und die drehen quasi den Hahn etwas ab, und es ist schwerer, an Geld zu kommen. Heißt übersetzt, es gibt höhere Zinsen. Die Banken müssen sich das Geld teurer von der Zentralbank holen und werden es euch auch teurer weitergeben. Dazwischendrin steckt noch ein Step, dass die Bank dann selber eine Annahme hat, weil sie gibt's euch ja weiter, wenn ihr jetzt Immobilien festschreibt für eine 10-Jahres-Kondition. Wie werden sich denn die Zinsen in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Also das, was die dann weitergibt für eine 10-Jahres-Kondition, da drin steckt wieder eine Annahme sozusagen von den Banken, wie sich die Zinsen dann über die nächsten Jahre entwickeln. So, was passiert, wenn die Zinsen steigen? Wir haben das gesehen, 2022, massiver Impact auf den Immobilienmarkt. Wir haben wir haben im Immobilienmarkt haben die Zinsen deshalb so einen hohen Einfluss, weil die Leistbarkeit vom zum Beispiel Endkonsumenten ja massiv sinkt. Also jemand, der sich vorher eine Immobilie leisten konnte für, keine Ahnung, 500.000 Euro, ein Eigenheim, und die von irgendeinem Bauträger kauft, plötzlich aber viel höhere Zinsen bezahlen muss, sagt, ja, ich kann die 500.000 Euro nicht bezahlen, weil das, was ich ja an Rate nachher abstottern müsste, kann ich mir monatlich nicht leisten. Also kaufe ich die Immobilie nicht für 500.000 Euro, ich kann sie nur noch für maximal, weiß nicht, sag irgendwas, 400.000 Euro kaufen. Und das ist flächendeckend passiert und hat dazu geführt, dass Immobilienpreise massiv runtergegangen sind in den Jahren 22, 23, 24. Alles ausgelöst durch einen Krieg in der Ukraine, dadurch steigende Inflation, die Zentralbanken bekämpft haben und die Banken auch schon wussten, dass das jetzt passiert, dieses Spiel, an der Zinsschraube gedreht haben, und plötzlich gehen die Immobilienpreise runter. Und das, obwohl die Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland so groß ist wie noch nie. Ja, das mussten wir alle sehr, sehr schmerzhaft lernen. So, und was ist jetzt passiert? Anfang März ging es los. Ich glaube irgendwie 9. März oder so kann das sein. Auf jeden Fall, wir sehen leider wieder einen Krieg zwischen USA und Iran. Und wir sehen auch dadurch resultierend wieder einen potenziellen Impact auf die Inflation. Und zwar ganz besonders festgemacht am Ölpreis. Es gibt diese Straße von Hormus, ich glaube irgendwie um die 20% oder so der weltweiten Ölexporte muss da durch. Und dann ist klar, dass es einen globalen Markt für Öl gibt. Also es gibt einen global festgesetzten Ölpreis. Und wenn dann plötzlich also ein signifikanter Teil wegbricht, dann fängt natürlich zuallererst an, dieser Ölpreis zu reagieren. Und das hat er auch ganz gewaltig getan. Wir gucken mal ganz aktuell jetzt rein. Ja, das ist der früheste Indikator sozusagen, den wir euch gleich an die Hand geben wollen, wenn ihr das Thema jetzt beobachten wollt. Ja. Und dann könnt ihr reingucken, dass heute am 14., ich habe es vom 13. April, heute gibt es noch keinen Ölpreis, den ich ablesen kann, ist das bei $102 für das Barrel Öl. Und das ist ein Problem, weil wir haben uns, wenn ihr das anschaut für 2025 und 2024, da haben wir uns irgendwo, ich weiß nicht, im Bereich zwischen 60 und 80 bewegt. Der schießt Anfang März, 2. März fängt er an zu steigen, sehe ich hier, schießt er nach oben wegen der Situation im Iran, weil jetzt alle Leute annehmen, okay, Öl ist schwieriger. Ja, die Schiffe können durch diese Straße nicht mehr durchfahren, also haben wir ein Problem. Ölpreis schießt auf 106, in der Spitze geht er hoch auf 112. Was passiert jetzt? Also jetzt ist er am 7. April ist er bei 112. Jetzt ist er wieder tiefer. Wir sprechen gleich über die ganz aktuellen Ereignisse. Aber was ist passiert? Jetzt können wir weiter gucken. Also Ölpreis, nochmal merken wir uns, 7. April auf 112. Jetzt gucken wir uns das nächste Chart an und gucken uns den 12-Monats-Euribor an. Das ist jetzt der Zins, zu dem sich die Banken untereinander das Geld leihen. Ja? Und das hat auch schon...
Ein bisschen vereinfacht, aber ja.
Ja, stimmt nicht ganz. Ne? Okay. Da sehen wir genau dasselbe. Am 3. März fängt dieser Interbankenzins quasi an zu reagieren. Euribor ist übrigens auch das, wenn ihr variable Immobilien finanziert habt. Und das ist genau das Problem, ne? Wo es schon also direkten Impact hat. Jetzt, also wenn ihr variabel finanziert, bekommt ihr den Euribor plus einen Margenaufschlag der Banken. Und wenn der Euribor reagiert, dann müsst ihr plötzlich eine höhere Rate bezahlen. Wir haben auch variabel finanziert. Erstmal sogar in unserem Buy-and-Hold-Bestand einen kleinen Teil. Aber auch bei unserem Handelsgeschäft kommen wir gleich zu. So, der Euribor reagiert bereits und geht, jetzt gucken wir uns wieder an, am 7. April auch ungefähr peakt er und er ging hoch von 2,2 auf 2,85%. Das ist quasi ähnlich, wie der Ölpreis reagierte. Das Chart sieht sehr, sehr ähnlich aus. Reagiert sofort der kurzfristige Zins. Und jetzt gucken wir uns an, wie haben denn die 10-Jahres-Konditionen reagiert? Und jetzt, da steckt eine Menge natürlich noch drin. Weil jetzt ist die große Frage, okay, also der Ölpreis geht hoch. Glauben denn jetzt die Banken auch, dass das nachhaltig vielleicht so bleibt? Sind sie jetzt eher vorsichtig? Und glauben, dass in den nächsten Sitzungen der EZB, also der Zentralbank in Europa, die nächste ist Ende April, dass die sagen, wir bleiben jetzt nicht bei 2% Einlagezins, sondern wir gehen hoch, wo alle gesagt haben, ja, der bleibt eigentlich gleich oder geht vielleicht runter. Wir gehen auf jeden Fall seitwärts dieses Jahr. Man hat sich ja wunderbar eingerüttelt. Alle haben sich eingerüttelt, ne, in diesem Sprech. Ja, jetzt hat sich der Markt an die Zinsen gewöhnt. Wo soll er jetzt auch hin? Also wir sehen eigentlich nicht, dass er weiter runter kann. Wir sehen aber auch nicht, dass was kommt, wie er so weiter hoch kann. Herzlichen Glückwunsch. Hier sehen wir was, mit dem er sehr deutlich hochgehen könnte. Und jetzt ist die Frage quasi, machen die das? Und dann dann kannst du jetzt schon genau lesen, dass einige vom EZB-Rat sagen, ja, da muss man jetzt schneller reagieren. Das Wort Wachsamkeit fiel schon ganz früh. Wachsamkeit war so ein Wort, okay, wenn die Lagarde, ja, quasi die Oberste dort, wenn die das Wort Wachsamkeit benutzt, ja, Wachsamkeit gegenüber einer potenziellen Steigung der Inflation, das ist schon ein Frühindikator für steigende Zinsen. Und also so brutal ist dieses Spiel, da kommt es auf jedes Wort an. Und jetzt sieht man auch tatsächlich, genau das, dass im April die 10-Jahres-Konditionen auch schon reagiert haben. Die Banken sagen also, auch wenn ihr jetzt eine Finanzierung festschreibt für die nächsten 10 Jahre, möchte ich dafür nicht mehr vor Iran-Krieg 3,55%, sondern ich möchte ganz Stand jetzt aktuell 3,94% für so eine Referenzfinanzierung über 10 Jahre fest. Das ist schon, ne, 40 Basispunkte, also 0,4% hoch. Das ist schon ein relativ signifikanter Anstieg. Ist das ein Riesenanstieg und ist das eine Situation, wie wir sie 2022 hatten? Nein, überhaupt nicht. Das ist das, was ich gerade auch zu Beginn meinte. Noch nicht. Vielleicht kann es das werden. Kommen wir gleich zu. Wenn ich das quasi auf 5 Jahre mehr anschaue, die Zinsentwicklung, dann ist Wahnsinn. Also 2022 sind wir von genau 1% zum Peak hochmarschiert auf genau 4%. Und zwar innerhalb von einem Dreivierteljahr mit einem sehr, sehr steilen Anstieg am Anfang. So. Jetzt haben wir 0,4 hoch statt 3 Punkte hoch, also statt 3,0 hoch in Prozent. Das ist jetzt mit Sicherheit noch kein Problem im Immobilienmarkt, aber es könnte
ja, zumal man ja, sorry, wenn ich unterbreche, zumal man ja insbesondere das relative Verhältnis auch sehen muss. Von ja. 1 auf 4% ist eine Vervierfachung des Zinses, auch in der Kalkulation. Und jetzt ist es ein plus 10% quasi, also von 4 auf 4,4 dann oder was, ne? Du weißt, was ich meine. Also das ist ja, steigt es um 300% oder steigt es um 10%, ist natürlich schon auch nochmal eine Dimension, die eine Rolle spielt, ne?
Ja, so und jetzt reingezoomt in den Immobilienmarkt, ganz aktuell. Wir machen ja auch Deals quasi permanent, ist immer irgendein Deal in der Mache. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gerade Deals machen. Mit unseren Coaches, die dann auch wieder viele Coachings haben, mit unseren Leuten in der Masterclass, die auch gerade Deals machen. Und habe mir, ich weiß nicht, an die 90 Minuten Sprachnachrichten, habe ich mir quasi dann alles angehört, Stimmungsbild eingesammelt, habe die Sprachnachrichten gleichzeitig noch der KI vorgespielt, dass ich da quasi am Ende eine Summary und das alles habe. Und ich kann euch das mal ein bisschen zusammengefasst hier sagen. Die Gesamtstimmung, und wirklich, das sind jetzt Einzelleute, die im Markt aktiv sind und daraus die aggregierte Stimmung. Ja, viel, viel wertvoller als irgendein Chart, wo man das, so, wenn man das Zinschart anschaut, kann man sagen, ist noch gar nichts passiert. Im Markt ist durchaus was passiert. Die sagen alle, also so im Mittel vorsichtig bis angespannt, deutlich mehr Unsicherheit im Markt. Die Erinnerung an 2022 ist bei vielen präsent, die sie selber spüren, die aber auch ihr Gegenüber spürt, also ihr potenzieller Käufer oder Verkäufer. Leichten bis moderaten Zinsanstieg quasi sieht man, wird eigentlich jetzt schon angefangen einzupreisen und die ersten Tendenzen werden sichtbar. Die Käufer werden vorsichtiger. Also wenn ihr gerade Immobilien abverkauft, werdet ihr schon merken, dass vielleicht der ein oder andere Käufer jetzt schon sagt, boah, 0,4 hoch, das ist mir jetzt zu viel. Ich warte jetzt erstmal, vielleicht gehen die Zinsen wieder runter, aber zu den hohen Zinsen möchte ich das jetzt so nicht kaufen und zurückziehen und ihr dann den Deal nicht machen könnt, wo ihr eigentlich gerade verkaufen wolltet. Die Verkäufer, wenn ihr jetzt auf der anderen Seite steht und gerade ankauft, die haben das logischerweise jetzt nicht eingepreist. Also die gehen ja nicht hin und sagen, jetzt gehen die Zinsen hoch, jetzt gehen wir ein bisschen den Preis runter, ne? Das kannst du ja so nicht mehr bezahlen, sondern die wollen logischerweise bleiben auf ihrem Preis. Ne? Da ist ja sozusagen auch noch nicht viel passiert. Banken, auch total wichtig, spürbar vorsichtiger und prüfen viel genauer, aber absolut diffuses Bild. Unterschied ist die Reaktion von unterschiedlichen Banken. Wirklich jeder, einer berichtet von, nee, also gar nicht. Wir machen einfach den Deal weiter so, wie er vereinbart war mit der Bank. Die nächste Bank plötzlich sofort gesagt, sorry, aufgrund der aktuellen Lage im Iran, wir können das jetzt auf keinen Fall so durchziehen. Wir müssen jetzt erstmal abwarten und bewerten. Und alle Graustufen sozusagen dazwischen. Sicherlich werden die Banken jetzt selektiver und es wird schwieriger in der Zusammenarbeit mit den Banken, je länger es eine Unsicherheit gibt, wo das Ganze hingeht. So, das ist mal eine Bestandsaufnahme. Das fand ich schon sehr krass, weil ich habe das Stimmungsbild ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ne? Ich habe das dann angefangen einzusammeln, wo das alles losging. Fand ich schon krass, das hat also direkt, du hast diese Nachrichten, du hast natürlich noch keine EZB-Sitzung, die irgendwas entschieden hat, du hast aber schon, du siehst schon, dass der Ölpreis reagiert, du siehst, dass der Euro reagiert, du siehst, dass die Banken schon reagieren in ihren Finanzierungen, du siehst definitiv, dass Transaktionen massiv im Immobilienmarkt jetzt schon beeinflusst werden, das ging schnell und erinnert dann schon an 2022, oder?
Na, es erinnert massiv daran, also es ist ja geradezu verrückt, dass es wirkt ja ein bisschen einfach wie täglich grüßt das Murmeltier. Also das ist einfach quasi 1:1 das Gleiche. Wir erleben eine, damals war es durch Lieferketten und ein bisschen andere Sachen dann mal ausgelöst, aber wir erleben eine Inflation quasi in, so im Basiswarenkorb jetzt. Also damals dann ja auch durch Energiepreise dann schlussendlich, also wir kamen aus Corona-Lieferketten und so weiter, dann kam Ukraine-Krieg, ne, noch zu, dazu und so und dann haben wir darüber diese Inflation erlebt, mit genau der Kaskade, die wir hier hinreichend beschrieben haben und die du gerade nochmal skizziert hast Und es ist einfach 1:1 das Gleiche, was da jetzt zu passieren droht. Mit jedem Tag, den das länger geht im Iran, mit der Blockade der Straße von Hormuz und der fehlenden globalen Ölversorgung in dem Maße, wie wir es halt faktisch einfach im Moment noch brauchen, droht wieder eine nachhaltige Inflation zu entstehen. Und das ist ja, das eine ist der Ölpreis, aber das, wenn man es mal weiterdenkt, das fließt ja in so gut wie alle Produkte ein. Also weil Öl und Energie in Summe für alles Mögliche verwendet wird, für alles, was dann daraus produziert wird, weil es ja auch nicht nur Öl betrifft, sondern zum Beispiel ja das Zweite, was ganz, ganz krass dort eigentlich durchtransportiert wird, sind Düngemittel und andere Sachen, die für die Nahrungsmittelproduktion verwendet werden, was also unmittelbar einen Einfluss auf Nahrungsmittelpreise, Nahrungsmittelversorgung und sowas haben wird. Also wenn man das mal zusammennimmt, entsteht eigentlich genau die Inflation im Basiswarenkorb der Menschen. Genau die Inflation, die EZB oder die Zentralbanken nicht sehen wollen und wo sie ja das letzte Mal die Erfahrung gemacht haben, 2022, da haben wir es vielleicht ein bisschen zu lange laufen lassen und hatten dann auf einmal ja 10% Inflationsrate, wo allen der Arsch auf Grundeis gegangen ist, weil also einfach eine richtig krasse, sich verstetigende Inflation mit Lohnpreisspirale und so weiter halt richtig, richtig schlimm ist und irgendwann ganz schwer nur noch einzufangen ist. Und es da ja schon auch diese Tendenz jetzt möglicherweise gibt, also da können wir jetzt alle nicht in die Köpfe von den EZB-Entscheidern reinschauen, aber die Tendenz gibt, lieber ein bisschen früher als dann wieder so ganz radikal und man weiß gar nicht, ob es noch funktioniert, da reingrätschen, ne? Und dann, was das für die Wirtschaft bedeutet, ist halt eigentlich noch viel dramatischer. Wir kämpfen eh eigentlich darum, gerade eben eine schwarze Null beim Wachstum vielleicht hinzukriegen. Wenn du jetzt dann die Zinsen erhöhst und die ganzen Energiepreise und so weiter steigen und dann Nachfrage auf der Verbraucherseite weiter zurückgeht, dann haben wir am Ende Stagflation, ne? Was so mit der blödeste Zustand neben Deflation wahrscheinlich ist, den du in der Volkswirtschaft haben kannst. Ja, irgendwie die Mechanismen, die da jetzt ineinander greifen, sind total offensichtlich. Und was das mit dem Immobilienmarkt macht, haben wir 2022 gesehen. Und ich finde es sehr valide, sich einfach darauf vorzubereiten, dass wir so etwas vielleicht in klein, vielleicht aber auch in genau einer ähnlichen Stärke nochmal erleben. Also wenn jetzt Zinsen, keine Ahnung, von 4% auf 6% hochgehen, hat das einen enormen, einen riesengroßen Einfluss. Also können wir, glaube ich, gerade einmal reflektieren, was waren denn damals clevere Arten und Weisen, darüber nachzudenken. Das Erste, was mir da einfällt, ist Markus Befort bei uns aus dem Coaching-Team, der bei Immobilienkäufen angefangen hat, dem Verkäufer zu sagen, ja, das verstehe ich schon mit Ihrem Verkaufspreis, aber das ist ja noch der alte Verkaufspreis, ne? Also was ist denn jetzt der neue Verkaufspreis in Anbetracht der Situation, in der wir uns gerade befinden? Also das müssen wir jetzt ja irgendwie da einpreisen, ne? Und dann die Charts hinlegen und zeigen und wie sich das jetzt alles entwickelt und das Potenzial nutzen, nachzuverhandeln. Damals haben sich, und das also wirklich nachweislich, haben sich die besten Einkaufschancen für Immobilien ergeben, die es viele, viele Jahre davor so nicht gab, weil man auf einmal nicht mehr der Bittsteller war, der sich in die Schlange gestellt hat, sondern stattdessen halt wirklich verhandeln konnte, weil es Verkäufer gab, die mussten verkaufen. Aber es sind immer mehr Käufer weggebrochen, weil sie keine Finanzierung bekommen haben, weil sie die Preise nicht bezahlen wollten und so weiter und so fort. Und wer halt gut aufgestellt war, viele Angebote abgegeben hatte und die Leute gefunden hat, die verkaufen mussten, war in der Zeit außergewöhnlich erfolgreich und hat unglaubliche Schnäppchen, also teilweise 30-40% Preise runterverhandelt für Immobilien in tollen Lagen, ne? Und ich glaube, das ist die Mentalität, die dürfen wir uns gerade wieder einmal in Erinnerung rufen. Das dürfen und müssen wir jetzt machen. Ne? Das jetzt heilige Pflicht ist jetzt wieder Kaufpreise verhandeln in dieser Situation, um auch sich selber den Sicherheitspuffer einzukaufen, den man jetzt dann gerade braucht, falls hinterher die Realbewertung der Immobilien einfach ein Stück runtergehen. Ne? Weil du möchtest ja auch nicht irgendwas kaufen, was danach erstmal in deinen Buchwerten 20-30% weniger macht. So. Ja, das ist eine Sache, die mir da ganz praktisch erstmal zu einfällt. Und was mit Sicherheit eine weitere Konsequenz ist, es wird schwieriger, gute Immobilienfinanzierungen zu bekommen und zuverlässig eine Finanzierung zu bekommen. Auch der Weg von einer Zusage von einem Banker irgendwo im Vertrieb, also der direkte Ansprechpartner zu, da ist ein fertiger Darlehensvertrag, der wirklich unterschrieben ist und auch die Konditionen, die wir anfangs mal diskutiert haben, beinhaltet, der wird auch länger und steiniger. Vielleicht heißt das, ich muss mit mehreren Banken zusammenarbeiten. Vielleicht muss ich mit einem Vermittler zusammenarbeiten, der weiß, welche Bank gerade wirklich noch Geschäft sucht. Ich muss mich besser präsentieren. Ich muss den Deal besser verhandeln, damit die Zahlen für die Bank auch besser ausschauen und so weiter und so fort. Also da steckt eine Riesenaufgabe drin, was die Arbeit mit der Bank angeht, um dann aber auch den Unterschied zu machen, weil viele werden das nicht so gut und so professionell machen. Ne? Da kann ich einen Unterschied machen. Das kann ich am Ende auch wieder zu einer Chance umbauen. Ich muss es aber auch tun. Jetzt blauäugig glauben, weil das immer einfach war, eine Finanzierung für eine Wohnung zu kriegen. Ich habe ja schon 5 gekauft, die 6. wird schon kein Problem werden. Und ich im schlimmsten Fall, ich gehe schon mal zum Notar und das mit der Finanzierung klappt dann schon. Ich glaube, das ist keine clevere Strategie für die nächsten Monate, wenn diese Situation sich nicht ganz, ganz schnell auflöst. Ne?
Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen in Szenarien und du hast es gerade über Szenarien gesprochen. Die Situation löst sich jetzt nicht auf. Wir gucken gleich noch ganz aktuell rein und möchte euch mitgeben, quasi wie ihr hier mit diesen Indikatoren eigentlich euch durchschippern könnt die nächsten Wochen und wir werden euch logischerweise hier auf dem Kanal auch aktuell informiert halten. Stefan hat gerade gesprochen über das Szenario, das erledigt sich jetzt nicht so schnell. Ich sag mal, wir gehen jetzt davon aus, okay, Friedensgespräche, das wird nichts. Es gibt vielleicht wieder kriegerische Handlungen oder es zieht sich sehr. Auf jeden Fall hat man auch die Straße nicht offen. Der Ölpreis geht weiter hoch. Die Banken müssen erkennen, dass wir ein neues New Normal im Ölpreis haben, was weit über 100 ist. Und müssen da, Stefan hat es gesagt, ne, auf was das alles Auswirkungen hat. Da hängt ja eine Riesenspirale dran. Wenn Produkte teurer werden, dann fordern auch irgendwann Arbeitnehmer höhere Löhne, Lohnpreisspirale und so weiter. Das alles, ne, das wissen ja Banken, dass das in Gang gesetzt wird und dass darauf nur reagiert werden kann mit steigenden Zinsen. Wenn dieses Szenario eintritt und sich das festsetzt, dann ist es umso wichtiger, genauso zu handeln, wie Stefan gerade gesagt hat. Ich möchte es aber deutlich positiver formulieren unter diesem Szenario Buy and Hold und Fix and Flip. Stefan hat gerade gesagt, da steckt auch eine Chance drin. Für mich ist das eine gigantische Chance. Ihr wisst, ne, sagt man immer, also das.
Sorry, hundertprozentig einig. Es ist nur, erstmal gibt es da jetzt eine Menge negative Kröten, die man schlucken muss. Also die höheren Zinsen sind, und das sind volkswirtschaftlich, hat das Risiken und so weiter. Und das ist für Leute, die jetzt gerade was im Abverkaufsbestand haben, ist das auch wahrscheinlich wirklich keine gute Nachricht und Situation. Aber du hast recht, für den Einkauf, für Buy and Hold, ist das eine Riesenchance.
Also es ist Einkaufszeit. Es war es 2022, 2023 dann auch. Und genau das will ich unterstreichen. Und wir reden jetzt gleich über kurzfristig und Handelsdeals und, ne, eigenes Gefühl mit unseren Handelsdeals, weil das hier ja auch in unseren Spaziergang gehört, wie es uns damit geht. Aber jetzt nochmal für den Ankauf, wie du es gerade gesagt hast. Also ich würde mal sagen, kaufen zu den Zinsen von heute, ja, mit den Preisen von morgen, wenn ihr so wollt. Wenn man davon ausgeht, die Zinsen steigen jetzt peu à peu weiter an, dann müsst ihr das jetzt schon reinverhandeln, weil das offensichtlich absehbar ist. Aber ihr schreibt jetzt noch schnell, in Anführungsstrichen, die Zinsen fest, wenn ihr denn glaubt, dass sie noch weiter ansteigen.
Hast du den Jürgen-Spruch rumgedreht?
Ich musste über das einmal nachdenken. Richtig, 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 genau. Das ist der Spruch von Jürgen, genau, den man hier wunderbar anwenden kann. Und ich glaube wirklich, es ist jetzt lohnt es sich wirklich, diese Zeit zu investieren. Unsicherheit ist, so hart es jetzt klingt, weil das, was da natürlich in der Welt passiert, ist dramatisch und überhaupt nicht schön. Aber jetzt ist eine Riesenchance, ne? Dieses Gefühl hat, glaube ich, jeder von euch, antizyklisch und so weiter. Unsicherheit führt dazu, dass ihr die besten Deals machen könnt. Absolut vollkommen realistisch, dass ihr gerade an der Wohnung dran seid, an einem Mehrfamilienhaus dran seid. Es gab 3 weitere Interessenten. Alle 3 verschwinden jetzt, weil sie sagen, wer weiß, und jetzt, 0,4 höhere Zinsen, das will ich vielleicht nicht. Wunderbar, ihr verschwindet nicht. Ihr verhandelt jetzt. Und das kann dann ein super Deal sein. Wenn die Zinsen 0,3, 0,4, 0,5 höher sind, rechnet aus, was euch das für die ersten 10 Jahre, wenn ihr sie 10 Jahre festschreibt, ja, was euch das mehr kostet, dadurch, dass die Zinsen jetzt höher sind, und verhandelt das Doppelte runter. dann habt ihr am Ende einen richtig guten Deal gemacht. Ihr seid deutlich tiefer eingestiegen, habt die Zinsen ja festgeschrieben dann und habt so auch das Risiko rausgenommen. Das ist mir ganz wichtig. Buy and Hold funktioniert immer dann besonders gut. Und es ist lustig, als die Zinsen sehr niedrig waren, waren die Preise sehr hoch und die allermeisten Leute wollten zu dieser Zeit quasi Buy and Hold Immobilien machen, weil es einfach sich so angehört hat, ja, zu denen, also mit den günstigen Zinsen muss man ja jetzt Immobilien kaufen, das ist ja super. Es war kein bester Zeitpunkt in der Rückschau betrachtet. Wir haben auch viele Immobilien zu dem Zeitpunkt gekauft. Das Spiel funktioniert trotzdem. Aber jetzt funktioniert es quasi noch auf jeden Fall ein Stück besser, wenn ihr jetzt einsteigt, wenn ihr das richtig macht, wenn ihr richtig fahrt und gute Deals macht. Und dann nehmt bitte das Risiko raus, kommt nicht auf die Idee, mit Zinsen irgendwie zu spekulieren. Schreibt euch gern 20 Jahre fest, ihr kommt eh nach 10 Jahren raus als Verbraucher, ja, zahlt vielleicht noch einen Aufschlag, schluckt die Kröte, aber ist doch super, die sichere Nummer jetzt einzulocken. Wenn ihr wisst, dass der Deal funktioniert und ihr könnt jetzt hier was runterverhandeln, gebt jetzt richtig Gas, double down, also setzt euch wirklich hin und sagt, okay, jetzt ist hier Unsicherheit, bis die ganze Nummer hier klar ist, wo das hingeht, die nächsten 3, 4, 5 Wochen, ich finde den Verkäufer, der jetzt seine Immobilie loswerden will, ich verhandle jetzt mit dem. Da ist wahrscheinlich gerade wirklich ganz kurzfristig, vielleicht auch für 3 Monate, ein Fenster offen, wo es wieder dieses Gefühl der Unsicherheit gibt. Vielleicht viel länger, ja, wissen wir nicht. Aber nutzt es, nehmt es wirklich Wolle. Es ist eine gigantische Chance, da jetzt einzusteigen. Seid, gebt euch Mühe mit den Banken, dass ihr finanzierbar seid und verhandelt runter.
Und das heißt nicht, dass sich jede Immobilie so verhandeln lässt. Es gibt genug Verkäufer, die haben keinen Zeitdruck, die müssen überhaupt nicht verkaufen, die sagen, alles gut, also dann sitze ich das halt auch ein bisschen aus, meine Güte und so. Was ihr sucht, ist den einen von 10, vielleicht am Anfang jetzt auch nur einen von 20 oder von 50, der Zeitdruck hat, der verkaufen muss, der die Liquidität braucht, der was anderes mit dem Geld vorhat, der Geld irgendwo zurückzahlen muss, der jetzt einfach keinen Bock mehr auf diese Immobilie hat. Die gibt es, die sucht ihr. Und im Zweifelsfall sucht ein bisschen länger, ein bisschen intensiver und findet diese Verkäufer. Das zahlt sich extrem aus. Also der Lieblingsthema Stundenlohn, da jetzt Zeit in die Akquise und in das Finden der Leute zu finden, ist, glaube ich, super, super investiert. Ne? Und genau, das ist wirklich was man da jetzt draus ableiten kann. Roti kann man zum Beispiel bemühen als Beispiel. Damals, als die Zinswende kam und es diese riesen Einkaufschancen gab. Ich kenne kaum jemanden, der so wie Roti damals in die Vollen gegangen ist, was Akquise angeht. Der hat für 100 Millionen Immobilien gekauft innerhalb eines halben Jahres, wenn ich es richtig erinnere. Also es war absolut absurd, was er gemacht hat, in welcher Geschwindigkeit. Aber hat halt einfach Immobilien eingekauft zu Preisen in Lagen, wo du hinterher gesagt hast, krass, wie ging das? Was, warum konnte man das so kaufen? Ja, weil es zu dem Zeitpunkt zu verhandeln war und andere Leute die Finanzierung nicht hinbekommen haben und so weiter und so fort. Ne? Also ja, in solchen Zeiten, ich meine, das ist auch, diese ganzen Sprüche sind immer dasselbe irgendwie. Ne? Wenn Blut auf der Straße liegt, dann kannst du Geld verdienen und never waste a good crisis und was, es sagt immer alles dasselbe aus. Also wenn sich alle einig sind, dass gerade geil ist, rennst du halt eigentlich nur dem Trend hinterher. In solchen Zeiten kannst du halt, und da kommt diese Besonderheit des Immobilienmarktes, also du machst ja nicht dasselbe wie alle anderen. Es gibt nicht den einen Preis, den effizienten Markt, der alles eingepreist. Es gibt Unsicherheit und unterschiedliche Informationsstände und deshalb kannst du in Einzelsituationen halt echte Schnäppchen machen. Du musst ja nur diesen einen Verkäufer finden, der einen besonderen Druck hat und dir bereit ist, dir 30% Rabatt oder 20% Rabatt zu geben, auch wenn alle anderen das gar nicht genauso sehen, aber du brauchst halt diesen einen. Ne? Und das ist ja das tolle Besondere am Immobilienmarkt.
Ja, ich Spannende jetzt also Zeiten. Kurz mal die Chronologie noch der Ereignisse und dann kommen wir zu unserem eigenen Portfolio. Wie sehr quasi trifft uns das jetzt und wie geht's uns mit unseren eigenen Immobilien und Deals und was wir gerade machen so? Ich will das einfach nur fertig machen. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen gesagt. Also nochmal, was ich finde das extrem bemerkenswert und krass, dass so ultra kurzfristige Nachrichten gerade darüber entscheiden, wo hier die Reise hingeht und kann euch quasi ein bisschen mitnehmen, was könnt ihr euch angucken und ihr guckt es euch wahrscheinlich an, weil es was ja überall in den Medien ist. Es war so in meiner Erinnerung, Das geht alles los. Es gibt also, okay, klar, oh Mist, Krieg, USA und Iran, das ist jetzt echt schlecht. Dann war klar, der Ölpreis geht hoch. Und dann war erstmal, oh, das scheint sich, also das ist jetzt hier nicht, USA gewinnt sinngemäß schnell und die Nummer ist jetzt irgendwie wieder zu Ende, sondern, oh, die wissen auch nicht so richtig, was sie tun und jetzt muss man sich angucken, was da passiert und dann, oh Gott, der Ölpreis geht immer weiter hoch, weit über 100 und Reaktionen vom Markt und so. Das passiert dann plötzlich, die gute Nachricht, war es jetzt einige Tage her, ne? Okay, Waffenstillstand sieht so aus, als ob es den geben wird. Friedensgespräche sieht wirklich so aus, als ob die aufgenommen werden. Und der Ölpreis reagiert direkt, ne? Also es ist brutal. Von 112 geht er wieder runter auf, ja, 90, 95, irgend sowas. Nee, ein bisschen höher als 90. Und gefühlt war das so wieder, ah, okay, die kriegen die Nummer in den Griff. Das wird kein irgendwie langer Krieg oder langes Thema, sondern wahrscheinlich kriegt man das wieder im Griff. Die Delegation da, also USA, reist in Pakistan an, Iran reist in Pakistan an. Es wird irgendwie geredet. Was kommt danach an die Öffentlichkeit? Uff, okay, also in vielen Punkten einig, aber eigentlich die kritischen Sachen rund um Atomprogramm und Straße von Hormuz ist uneinig. Man bricht die Gespräche ab. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Plötzlich dann die Meldung, USA macht jetzt selber eine Blockade von der Straße und lässt da irgendwie Handelsschiffe nicht durch, stellt da selber Kriegsschiffe hin. Okay, wie soll das funktionieren? Voll eine Unklarheit darüber, weil jetzt fährt ja ein chinesischer Tanker, ist da durchgefahren. Und die USA blockiert es, also der ist trotzdem durchgefahren. Also wäre brutal, wenn jetzt die USA den chinesischen Tanker angreift, das können sie ja nicht machen. Ne? Haben sie jetzt auch wohl nicht gemacht, heute Vormittag, und der ist da durchgefahren, jetzt fährt gerade irgendwie der zweite durch. Irre. Und zeitgleich kommt eine Nachricht von auch heute Vormittag, heute früh, Börsen in Asien starten optimistisch in den Handelstag. Die Anleger in Japan folgen dem Trend der Wall Street, kaufen auch der sinkende Ölpreis. Half den Börsen zum Auftakt. Und das ist jetzt quasi auch wieder, das ist jetzt ein paar Stunden alt, dass hier dann noch, und die Börsen reagieren eben auch, ne, die Immobilienmärkte dann viel, viel träger und hinten dran, aber ihr könnt es logischerweise davon ableiten. Damit scheinen die Märkte auf einen baldigen Deal zwischen Washington und Teheran zu setzen. Nach bisheriger unbestätigten US-Medienberichten soll US-Präsident Donald Trump zu einer Fortsetzung der vorerst gescheiterten Verhandlungen zwischen USA und dem Iran bereit sein. Und gleichzeitig hat sein Vice-Präsident hat auch noch was gesagt, dass man schon einige Einigungen erzielt hat und dass es jetzt wieder gut aussieht. Es ist unfassbar, wie volatil das ist. Ich kann mir vorstellen, am Nachmittag geht es genau wieder in die andere Richtung. Oh nee, Iran ist dann, man weiß jetzt, dass die nicht das Atomprogramm und so lange Uran anreichern wollen, was USA nie akzeptiert. Und zack, geht das wieder in die andere Richtung. Und das hat wirklich jetzt massiven Impact. Und je länger, ihr könnt das jetzt verfolgen, in den Nachrichten, könnt ihr euch den Ölpreis angucken als absoluter Frühindikator. Guckt euch den 12-Monats-Euro an und guckt euch die Bauzinsen an. Ich mache das gerade täglich. Wir halten euch logischerweise auch informiert. Und dann habt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wie lange da Unsicherheit im Markt ist. Und je länger da Unsicherheit im Markt ist, gebt Gas im Buy-and-Hold-Ankauf und nehmt euch das und schreibt euch das hinter die Ohren für das, was ihr vielleicht an riskantem Geschäft, ans Handelsdeals gerade angeht. Und damit leite ich über zu unserem Portfolio, dritte Kategorie im Spaziergang. Wir sprechen immer darüber, wie es unseren Immobilien geht, und das können wir jetzt mal auf so einer sozusagen bisschen Metaebene tun. Im Spaziergang immer teilen wir da, wie geht's uns damit, weil wir haben gerade ein Portfolio-Update aufgenommen gestern. Das dürfte in 2-3 Wochen veröffentlicht werden. Wir machen das ja, dass wir sehr transparent euch alle Zahlen zeigen. Das Portfolio-Update guckt's euch dann bitte an, wenn ihr alle Zahlen quasi im Detail verstehen wollt. Da berichten wir davon, dass wir einen Buy-and-Hold-Bestand haben und ein Handelsbestand. Jetzt gucken wir, wie es uns damit geht. Der Buy-and-Hold-Bestand, da haben wir dann quasi ungefähr berichtet, dass wir aktuell über alle Partnerschaften hinweg, wir machen das ja mit Co-Investoren und man teilt sich den Cashflow und so, also das sind nicht alles unsere Immobilien, wo jetzt sagt, oh, die gehören jetzt nur Stefan und mir. Der Gesamtbestand hat knapp 1,7 Millionen Euro Mieteinnahmen im Jahr. Das entspricht 255 Wohneinheiten. Und die Bankrate ist bei 820.000 Euro. Und die Miete hat sich deutlich entwickelt. Wenn man sich anschaut, wo die Miete war 2022, dann war sie noch bei 1 Million. Jetzt ist sie eben bei 1,7. Stefan, mit den Buy-and-Hold-Immobilien geht's uns ziemlich gut, oder?
Geht uns super, weil genau die Mechanismen für uns arbeiten, die wir auch immer erklären. Also die Mieten
auch egal, steigen. Ob der Tanker da jetzt durchfährt, ne?
Dafür. Ja, das ist das Schöne. Es ist wirklich, also es ist komplett Wumpe, weil wir für den allergrößten Teil dieses Portfolios die Zinsen langfristig festgeschrieben haben. das auch immer wieder tun würden. Also wir haben auch jetzt gerade Kapitalbeschaffungen gemacht, also Geld quasi rausgezogen aus den Immobilien wieder, die quasi die Darlehenssumme auf die bestehenden Immobilien etwas erhöht, das Geld auszahlen lassen. Auch diese Darlehen zu den jetzigen Zinsen haben wir wieder sehr langfristig festschreiben lassen. Ich glaube, wir haben das jeweils ein bisschen strategischen Gründen dann für die irgendwann die Darlehensverlängerungen und sowas haben wir es laufzeitkongruent mit den bestehenden gemacht, ne? Also haben quasi gesagt, wenn das bestehende Darlehen in 16 Jahren ausläuft, dann machen wir jetzt quasi auch die Kapitalbeschaffung auf 16 Jahre, dass das dann zum selben Zeitpunkt ausläuft, dann kann man es in einem Volumen dann irgendwann verhandeln und verlängern. Aber wir haben die Zinsen super langfristig festgelegt. In der Mischkalkulation sind das tolle Zinsen, die wir da haben. Manche sind absurd niedrig, 1,0 irgendwas Prozent. Manche sind jetzt auch 4, irgendwas Prozent, aber in der Summe ist es total in Ordnung und wir müssen uns keine Sorgen über Zinsänderungsrisiko machen, während gleichzeitig wir einen guten Hebel drauf haben, also einen Beleihungsauslauf, eine Beleihung mit den Banken, die wir für gut und adäquat halten. Das sind jetzt keine 100%, das ist aber auch nicht irgendwie nur 50 oder 60%. In diesem Zusammenspiel haben wir eine moderate Rate an die Bank, während gleichzeitig der Wohnraummangel in Deutschland, der anhaltende Wohnraummangel in Deutschland, verbunden mit der intensiven Tätigkeit an den Immobilien, also die wirklich bei Neuvermietungen zu sanieren, die Häuser in einen anderen Zustand zu bringen und so weiter, ein anderes Mieterklientel dann anzusprechen, sich einfach unsere Mieten wahnsinnig toll entwickeln. Einmal durch ganze Sprünge, ne, durch das Aufwerten der Objekte bei Neuvermietung oder indem man einvernehmlich mit den Mietern irgendwie einen schöneren Wohnraum dann auch mit einer angepassten Miete vermietet. Und eben dann dadurch, dass der allgemeine Trend dazu führt, dass wir viel höhere Neuvermietungsmieten erwarten können, als wir das damals in der Kalkulation oder auch nur vor 1-2 Jahren jeweils uns in die Bücher geschrieben hätten. Und so geht diese Schere zwischen der Miete, die wir erreichen, und der Rate an die Bank, die eigentlich konstant bleibt und mit Kapitalbeschaffung ein kleines bisschen mal hochgeht, immer weiter auseinander. Und ich meine, die einfachste Formel ist ja, von 100.000 Euro mehr Miete, die du obendrauf bekommst, behältst du so gut wie alles als Cashflow über, weil die allermeisten Dinge sich nicht ändern. Also die Verwaltung wird nicht teurer dadurch, dass du ein bisschen mehr Miete bekommst. Die Instandhaltung der Wohnung wird nicht teurer dadurch, dass du mehr Miete bekommst. Und auch die Rate an die Bank ändert sich erstmal nichts, ne? Also es ist einfach purer Cashflow. Während Cashflow am Anfang so unglaublich schwer zu erreichen ist und fängt man manchmal ein bisschen negativ an und denkt sich, ah, und wie soll das denn funktionieren? Die Zeit heilt einfach alle Wunden, was diese Dinge angeht. Es ist einfach nach und nach wächst das immer weiter und man braucht einfach ein bisschen Geduld. Immobilien sind ein Long Game. Das ist von Anfang an einer der großen Werte gewesen, den wir bei Immocation drüber geschrieben haben. Aber im Long Game ist es dann auch einfach geil, weil diese Mechanismen einfach jedes Jahr weiter für dich arbeiten, ne? Ohne dass du jemals noch wieder neues Geld hinzufügen musst. Im Gegenteil, du kannst dann sogar das einmal investierte Eigenkapital eigentlich völlig problemlos im Laufe der Zeit wieder rausziehen. Bin super happy. Ich glaube, auch wenn man Bodo und Martin fragen würde, die ja den allergrößten Teil der wirklichen Arbeit an den Objekten machen, also gerade den ganzen Entwicklungsjob an den Objekten machen, auch die sind total happy, A, mit der Mietentwicklung und B, damit, dass jetzt auch dieses kolossale Projekt, irgendwie eine zweistellige Anzahl an Mehrfamilienhäusern gleichzeitig zu sanieren, ich weiß, 70, 80 Balkone anzubauen, zu sanieren, abzureißen, dass das jetzt langsam aber sicher sich einfach einem Ende nähert. Also wir werden Ende dieses Jahres 2026, da machen wir im Herbst eine Offsite mit Bodo und Martin, ich freue mich wahnsinnig drauf, werden wir wahrscheinlich dastehen und sagen, geil, das ist jetzt im Prinzip erledigt, dieses Riesending, was wir da zusammen gemacht haben. Lass mal gucken, was wir jetzt als nächstes Geiles zusammen anstellen. Also, geht mir wirklich gut. Ich bin total happy mit dem Bestand. Natürlich gibt's einzelne Wohnungen in Lagen, die hätten wir jetzt, würden wir jetzt nicht neu kaufen und wo wir dann uns jetzt auch einfach sagen, hey, da steht wir jetzt ganz einzeln betrachtet, der Aufwand nicht im richtigen Verhältnis und da verkaufen wir mal was raus. Kann man auch mit einer Bank besprechen, dass man eine Pfandfreistellung dann macht und sagt, hey, guckt euch mal den Bestand an. Kriegen wir das nicht hin, dass wir da 2, 3 von den kleinen Wohnungen verkaufen können, ohne dass wir jetzt da irgendwie über das Darlehen diskutieren müssen, dass ihr einfach happy seid mit dem restlichen Bestand, der hat sich ja toll entwickelt, ne? Und sowas haben wir jetzt auch vereinbart. Und dass man irgendwie Häuser, wo man sieht, das ist jetzt, wir haben so ein Zwei-Parteien-Haus, wo man eigentlich schon weiß, dass es langfristig in der Instandhaltung ist das zu teuer für zwei für zwei Wohnungen ein Dach quasi in Anführungszeichen und eine Heizungsanlage zu maintainen. Jetzt haben wir so ein Paket mitkaufen müssen. Also sowas kann man dann mal rausverkaufen. Und aber ansonsten, ja, es geht ja sukzessive immer mehr in dann die so den Schliff dran machen. Aber ich würde mal sagen, die grobe Hobelarbeit ist da jetzt langsam erledigt. Ja, es ist noch eine Menge Späne gefallen beim Hobeln zwischendurch. Aber.
Ja. Also offsides vor 3 Jahren oder so, ne? Oder wo sind und so Wahnsinn. Ja. Ne? Und also ganz toll, dass der Bestand da steht, wo er steht. Wir haben, also nochmal, wenn ihr die Zahlen alle sehen wollt, guckt euch das an auf dem Immocation YouTube-Kanal. Kommt, wie gesagt, in 2-3 Wochen, machen wir jedes halbe Jahr. Da seht ihr dann auch pro Gesellschaft. Wir haben in NRW, in Brandenburg, in Bayern und so weiter. Da gibt es interessante Unterschiede im Portfolio, auch wirklich in der Entwicklung und in der Strategie. Und da kann man, glaube ich, eine Menge von auch mitnehmen und lernen, auch wenn ihr gerade einsteigt. Was ich noch sagen möchte, ist, dass wir wahrscheinlich einen Immobilienwert von irgendwas zwischen 24 und 28 Millionen haben in all diesen Weinhold-Immobilien zusammengenommen und eine Restschuld von 17,6 Millionen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sag mal, wenn da knappe 10 Millionen dazwischen Platz haben, die im Schnitt 4 Leuten gehören, dann hat sich die Aktion ziemlich gelohnt, würde ich sagen. Da ist schon eine Menge Wert entstanden. Das Ganze war nicht unser Ziel, da jetzt, also Wert generieren, natürlich ist unser Ziel, immer Werte schaffen, das ist ganz, ganz wichtig als Immobilieninvestor, aber nicht, weil wir jetzt unbedingt diesen Wert in den Büchern hier reporten wollen, der bringt uns erstmal nichts, weil wir das ja nicht abverkaufen in dem Fall. Wir zielen hier ja ganz klar auf die Miet- und Cashflow-Entwicklung, die aber dann den Wert ja auch mittreibt, aber trotzdem ist es natürlich schön anzugucken. Woher glauben wir denn das überhaupt annäherungsweise zu wissen, was das wert ist? Vielen Dank an ohne-makler.net, die haben mit uns in den letzten 12 Monaten ein Tool entwickelt, also ich durfte quasi mit sagen, was wir uns wünschen, da kann man seine Immobilien im Wert ermitteln, das ist ziemlich cool, ihr könnt da die Immobilie eingeben, relativ oberflächlich oder relativ genau, mit Sanierungszustand, energetischem Zustand, Mietniveau und so weiter, mit genauer Straße, Adresse und so, und dann bekommt ihr einen Wert von der Immobilie, ihr bekommt auch unterschiedlich, ja, Verkehrswert, Ertragswert, also wenn ihr viel macht in Sachen Mietentwicklung, da ist der Ertragswert auch besonders spannend, das kann man alles anlegen, nach Gesellschaften gruppieren, wenn ihr da mehrere Portfolioteile habt, ihr könnt auch sagen, befindet sich noch im Ankauf und eine Einschätzung bekommen für den Ankauf, und da haben wir in mühsamer Kleinarbeit alles reingehackt, ist schwer, die Daten auch immer aktuell zu halten, ne? sind mittlerweile ein paar Immobilien, aber da drin beobachten wir das und werden quasi auch jetzt hier jedes halbe Jahr euch berichten können, was wir glauben, was denn die Immobilien wert sind, ne? Und da ja, sieht man auch, die waren auch mal ein bisschen mehr wert noch, weil ja 2022, 2023 die Preise schon gelitten haben. Man kann da auch so, ne, in der Rückschau sich das quasi angucken, wie sich das Portfolio entwickelt hat. Also wenn ihr selber auch schon.
Ist aber einfach komplett egal für die tagesaktuelle Bewertung, ja. Also für die tagesaktuelle Gefühlslage, ja, weil es eine reine Buchwertbewegung ist. Ich finde es unglaublich wichtig, zu verstehen, wie sich all die Arbeit, die man da reinsteckt, im Laufe der Zeit auch wirklich in Form eines Vermögens bemerkbar macht. Das ist auch für die eigene Vermögensbilanz, ne, dass wir das bei ohne Makler quasi pflegen, dass wir da reinschauen können, dass wir da den Blick drauf haben, finde ich wahnsinnig wertvoll, damit wir einfach verstehen, wie sich unser Vermögen entwickelt. Das ist auch toll, das dann darstellen zu können gegenüber Banken und so weiter und so fort. Ich glaube nur, was man nicht ableiten darf, ist quasi jetzt nervös zu werden, so wie beim Aktienkurs, der hoch und runter geht, irgendwie tagesaktuell. Ist einfach völlig unnötig, ne? Wir spielen bei Immobilien das Long Game. Und das Tolle ist ja, wenn man die Zinsen festgeschrieben hat, muss es einen überhaupt nicht beunruhigen, wenn da irgendwie theoretisch der Buchwert ein bisschen runtergeht, weil verkaufen wollen und müssen wir es ja ohnehin nicht. Und die Mieteinnahmen als das Eigentliche, worum es geht, die sind ja dann trotzdem steigend. Ne?
Genau, könnt ihr selber aber ausprobieren mit allen Immobilien, die ihr habt oder kaufen wollt, ohne-makler.net.
Finde ich unbedingt machen. Das ist total toll. Genau, ja. Total toll, da einfach auf Knopfdruck das sehen zu können. Ich glaube, es ist total rewarding, so wie man, wenn man mit Aktien und so anfängt, das ja total geil findet, dann auch irgendwie das in der App zu sehen, wie entwickelt sich das jetzt, ne? Und es ist total toll, da reinschauen zu können und zu sehen, was dieser Bestand dann im Laufe der Zeit da wirklich macht, auch eine Historie zu haben und so. Und super.
Ich habe einen Artikel gelesen über einen Forscher im Vermögensbereich und wie Leute erfolgreich Vermögen aufbauen oder nicht. Und eine Quintessenz war, dass genau das Problem ist, dass man sich selbst oft mit quasi ne, so einer App in diesen Emotionen hingibt und dann Fehlentscheidungen trifft, weil man viel zu kurzfristig agiert. Glücklicherweise kann euch das bei Immobilien ja nicht passieren, weil ihr könnt, was ihr nicht könnt bei ohne-makler.net, ist auf die Immobilie klicken und auf Verkaufen klicken und dann ist die im nächsten Moment weg. Ihr könnt das zwar machen und sie so inserieren, aber dann geht ein wahrscheinlich wochenlanger Prozess los, der nicht aus Versehen auf dem Sofa abends passiert und daher wahrscheinlich sehr viel strategischer. Deswegen ist auch Immobilien oft so erfolgreich als Geldanlage, weil sie quasi euch zwingen, in der Immobilie zu bleiben. Es ist nicht so einfach, die quasi mit einem Klick weiter zu verkaufen. So, jetzt machen wir weiter mit dem Portfolio-Teil unserer Handelsdeals. Wie gesagt, guckt bitte das Update an für alle Details. Ich fasse jetzt mal nur zusammen. Wir haben, oh Gott, wie viele Projekte sind das in Summe? Du kannst einfach die Zeilen vielleicht durchzählen, Stefan, aber es sind auf jeden Fall ungefähr 5 Millionen Euro, die wir in den letzten, seit 2023 das erste, in den letzten 3 Jahren investiert haben, gute 5 Millionen Euro quasi von uns, unser Eigenkapital, unser Invest.
Also es sind mit dem einen abgeschlossenen sind es 13 ohne Projekt Y und mit Projekt Y sind es 14.
Ja, okay, also 13 einzelne Projekte, die meisten davon mit Roti in der Flatbuy. Unser Gefühl im Moment wirklich toll, ne? Wir haben da ein Haus schon länger komplett abverkauft. Die Idee ist immer, wir kaufen an. Haben logischerweise kurzfristige Finanzierungen weitestgehend, es sei denn, wir wissen, wir müssen die Objekte ein bisschen länger halten, aus verschiedensten Gründen, und versuchen die dann abzuverkaufen in Einzelwohnungen meistens, manchmal auch global, ja, so, weil man eben gute Einkaufschancen nutzt und sie dann wieder weiter verkauft. Und dazwischen drin liegt eine Marge. Das, was da rauskommt aufs eingesetzte Eigenkapital, sind unfassbare Renditen. Das Haus, das wir abgeschlossen haben, da haben wir 250.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Die haben wir zurückbekommen und obendrauf haben wir noch 247.000 Euro bekommen. Also eine Verdopplung. Unfassbar, ne? Innerhalb von einem Jahr übrigens. Das ist also immer noch auf der Zeitachse auch noch unfassbar lukrativ. Und das ist nur in dem Fall, ich glaube, also es ist nur ein Teil, ne, des Eigenkapitals. Und es funktioniert quasi immer so, dass die Eigenkapitalgeber in Summe kriegen ungefähr 40% vom Profit ab nachher. Und der Rest verbleibt in der Flatbuy. Und wir sind auch in Summe noch an der Flatbuy ein bisschen beteiligt mit einem ganz kleinen Ticket, ne? Aber so ist quasi die Logik da. Und ja, ist ziemlich cool. Während wir jetzt schon wissen, dass wir ein Haus in Köln weiter global gedreht haben. Wir haben ein relativ großes Objekt mit 46 Einheiten in Garmisch, was sich etwas länger jetzt zieht als gedacht, aber im Abverkauf jetzt auch funktionieren wird und wir über die Ziellinie kriegen werden. Das hängt eher daran, dass da einige Käufer mehrere Wohnungen kaufen wollen, deswegen die Finanzierung länger dauert, aber das ist quasi auch im Plan. Ein weiteres Haus in München, was komplett, das was zu 73% abverkauft ist, aber komplett schon reserviert ist, also auch quasi vorm Abschluss steht. Das ist super, dann ein großes Projekt in Waldkraiburg, wo wir das halbe Projekt, na, da gab es einen Gebäudebestand, der älter war, einen, der neuer war. Den älteren haben wir global verkauft, auch schon quasi mit Zielmargen. Also da sind wirklich erste Dinge passiert bei diesen 13 Projekten. Wir haben dann noch eine tolle Partnerschaft in Norddeutschland mit dem Christoph von Orkney. Und da ist Rostock und Schwerin ein Projekt. Rostock auch super, quasi relativ kurz vor Abschluss mit unfassbar tollen Werten. Da haben wir so das ganze Eigenkapital schon wieder rausbekommen, obwohl das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, weil es einen guten Deal mit der Bank gab. Stimmt mich unfassbar positiv, ne? Dann haben wir in Schwerin quasi ein größeres Projekt, wo wir in den Abverkauf gerade gehen. Dann haben wir berichtet von einem Projekt X, was ein sehr großes Projekt ist. Da ist von uns alleine quasi 1 Million Euro drin, ja, was ein großes Ticket ist. Wenn ihr so schaut, wir haben die Tickets oft so 200.000, 300.000 quasi pro Projekt und da steckt von uns 1 Million drin. Das ist also schon, ja, das macht dann von unserem Topf in Summe, den wir in dieses Handelsthema gesteckt haben, schon 20% aus. So, und also jetzt, ich fasse mal meine Stimmung zusammen, bin ich auf Stefans Stimmung gespannt. Wir verkaufen hier toll und gut ab, zu guten Preisen. Und ich würde das erste Mal jetzt auch wirklich sagen, wir haben dieses Geschäft ja angefangen vor, wie gesagt, ja, sagen wir mal 2,5 Jahren irgendwie und bis man dann die ersten Returns wirklich auf dem Konto sieht, die wir jetzt hier sehen. Es ist erstmal der Beweis angetreten, dass dieses Geschäftsmodell für uns in diesen Konstellationen wirklich funktioniert und unfassbare Renditen hat. Also innerhalb von, sagen wir mal, 2 Jahren Geld verdoppeln. Ist absoluter Wahnsinn, wie du vorankommst.
Überleg mal, mit irgendeinem Teil deines Vermögens, jetzt kannst du ja eine beliebige Zahl nehmen, überleg mal, das klappt 10 Jahre am Stück, dass du alle 2 Jahre das Geld verdoppelst. Ne? das ist schon fast egal, mit welchem genauen Teil des Vermögens man das macht. Das hat einen ziemlich, ziemlich großen Impact. Ne? Also es ist wirklich geradezu absurd. Ne?
Ja, also das ist jetzt erstmal bewiesen, dass das funktioniert. Jetzt wissen wir aber auch, dass ein Abverkauf von Immobilien davon abhängt, ob sich die Käufer die Immobilie leisten können und wollen, je nachdem, ob sie Investor oder Eigennutzer sind. Und das hängt davon ab, welche Zinsen sie bezahlen. Und das hängt davon ab, ob diese blöden Schiffe durch diese Meerenge fahren. Ja, sorry, die Schiffe durch die blöde Meerenge, so würde ich sagen. Aber nein, ihr wisst im übertragenen Sinne. Ne? Und mich nervt das schon. Ich habe auch zu Stefan dann angefangen, Sprachnachrichten zu schicken aus der Babypause raus. Es nervt mich, dass wir, ich glaube, also für unsere Verhältnisse wirklich vermögend werden durften in den letzten Jahren, eine unfassbare, jetzt 10 Jahre, ja, eine ganz tolle Unternehmerreise. Wir sind wahnsinnig dankbar dafür, aus dem Konzern ausgestiegen, viel, viel Geld verdienen dürfen. Hätten wir niemals gedacht, dass das in dieser Form für uns möglich sein wird, als Immobilienunternehmer und Online-Unternehmer und so. Und jetzt plötzlich ist für mich schon wieder entscheidend, dass ich Tagesschau.de und Handelsblatt.de und diese News mir quasi daily reinziehe, weil man dann doch ja diese 5 Millionen im Feuer hat, wo man logischerweise nicht sagen will, ja, ist ja egal, sondern das beschäftigt einen massiv und hat logischerweise dann doch Impact darauf, was wir uns so die nächsten Jahre beschäftigen müssen und wie gut es uns geht. Und das ist einfach, ne, wir haben es ja kommentiert und transparent die ganze Zeit gemacht. Wir wissen, dass das ein riskantes Geschäft ist. Wir fühlen uns stabil genug. Die Zinsen, ja, fühlten sich stabil an. Jetzt bleiben sie das hoffentlich auch. Und da eskaliert jetzt nichts, weil auf unseren Handelsteil des Portfolios gesprochen, brauche ich jetzt nicht gerade die beste Einkaufschance der letzten Jahre, sondern da brauche ich gerne eine ganz normale, solide Verkaufschance. Das wäre da sehr wünschenswert. Und es nervt mich schon massiv, dass wir jetzt davon abhängen, was irgendwelche verrückten Politiker in der Welt entscheiden. So.
Ja. Also es hängt dann ja schon wieder sehr vom Einzelprojekt ab. Also ich mache mir keine Sorgen. Also es ist nicht, es lässt mich nicht schlecht schlafen. Es gibt darunter Projekte, denen geht's wirklich schlecht, wenn die Zinsen jetzt an den Punkt gehen, weißt du, wo kein Riesenpuffer in der Marge drin ist, wo die Mieteinnahmen bei hinten und vorne nicht ausreichen, die Zinsen zu bezahlen und die Zinsen auch noch irgendwie quasi variabel sind und so. Das gibt Projekte, die da relativ schnell wehtun, wenn das jetzt wirklich sich deutlich verändern würde. Was ja erstmal auch einfach nur heißt in aller Regel, dass halt dann quasi du im ersten Schritt kein Geld verdienst, im zweiten Schritt Eigenkapital, dass du halt als Risikokapital reingegeben hast, dann möglicherweise nicht oder erstmal nicht zurückbekommst. Ne? Also das ist sehr ärgerlich, aber ja, also brichst du dir halt einen halben Zacken aus der Krone, fällst aber auch nicht um. Ne? Das so, das, also deshalb, ich mache mir da keine Sorgen. Es ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Es gibt auch andere Projekte, bei denen es eigentlich noch unproblematischer ist, wo wir am Ende einfach nur auf quasi, wo die Rendite zusammenschmilzt, weil die Projekte eigentlich so aufgebaut sind, dass sie sich relativ schnell, relativ gut aus den Mieteinnahmen tragen. Ne? Das ist dann immer in den Lagen, die jetzt nicht so Triple A vielleicht sind, wo du dann halt einfach, dann hast du im Prinzip ein Objekt im Bestand, das du eigentlich relativ schnell verkaufen wolltest, das du dann etwas länger hältst, wo du am Ende jetzt quasi ein Buy-and-Hold-Objekt gekauft hast, das kein Cashflow produziert oder ein kleines bisschen Geld irgendwie verliert. So. Jetzt würdest du möglicherweise sagen, ja, aber irgendwann laufen ja auch die aus einer Zinsbindung raus. Und wenn dann die Zinsen auch noch viel höher sind zu dem Zeitpunkt bei der Anschlussfinanzierung und so weiter, das stimmt. Aber ein paar Jahre ist schon verdammt lange Zeit, um sich um irgendwelche Dinge zu kümmern. Und wenn wir jetzt ein paar Jahre hohe Zinsen haben sollten, dann haben wir das, weil wir ein paar Jahre lang auch echt irgendwie wahrscheinlich ein Inflationsthema haben. Dann haben wir auch ein paar weitere Jahre extrem wenig Neubau, wenn überhaupt. Dann haben wir auch ein paar Jahre weiter Wohnraummangel, möglicherweise mit noch viel stärker steigenden Mieten und so weiter. Es gibt dann ja schon verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen. Und ich glaube, gefährlich ist das immer, gefährlich ist jemand, der mit einem sehr, sehr großen Bestand variabel finanziert im Hier und Jetzt und ich brauche eigentlich die Verkäufe von nächstem Monat um übernächsten Monat die Bankrate. Ja, ja. Das ist gefährlich. Was mir außerdem ein super Gefühl gibt, wo ich wahnsinnig glücklich bin, ist, dass wir da, wo es um große variable Bestände und sowas geht, uns ja ganz intensiv miteinander hingesetzt haben im Laufe des letzten Jahres und solche Risikospiele gespielt haben und gesagt haben, was wäre denn wenn und was ist hier und was ist da. Und unter anderem ja auch mit Tobi und Roti in der Flatbuy diverse Entscheidungen getroffen haben, zu denen auch gehört, eine riesengroße Zinsabsicherung zu machen. Ne? Also wir haben dafür einen riesengroßen Betrag, quasi ein Zinscap eingezogen, gesagt, also jetzt nicht auf genau dem aktuellen Niveau, also nicht quasi, wenn es 0,2 hochgeht, dann kriegen wir da direkt irgendeine Vergütungszahlung aus diesem Cap, sondern mit ein bisschen mehr Abstand, damit das nicht unglaublich teuer ist. Aber damit ist zumindest mal das, was an Zinszahlungen aus diesem Bestand fällig wird, nach oben hin ziemlich gut abgesichert. So, und das ist ja auch schon mal extrem wertvoll, ne? Weil das auf der Seite das Risiko stark begrenzt, erstmal viel mehr Zeitspielraum gibt und so weiter. Und dann ist die zweite Dimension halt, ja, was heißt das dann im Abverkauf? Muss man dann akzeptieren, dass man weniger Marge macht? Bleibt man bei der Verkaufspreisvorstellung, dadurch dauert es aber länger. Es ist ja auch nicht jeder auf eine, gerade auch in A-Lagen, nicht jeder auf eine Finanzierung oder eine große Finanzierung angewiesen. Da gibt es auch Leute, die kaufen komplett mit Eigenkapital und denen ist es auch dann weniger wichtig, wenn es das richtige Objekt ist. Und gibt Sachen, die muss man ein bisschen aussitzen, möglicherweise so. Ne? Also noch passiert überhaupt gar nichts davon. Ich glaube, die Situation, wir reden hier gerade über eine Situation, die entstehen kann, weitestgehend. Aber auch da schlafe ich schon erstmal noch weiter ruhig, muss ich sagen. Also es gibt objektiv keinen Grund zur Sorge erstmal in dem, was wir da machen. So.
Ich habe auch keine Angst und ich schlafe deshalb auch nicht schlecht, dass ich denke, also jetzt geht's ja
am Ende. Sehr schlecht im Moment.
Ja, gut, richtig, weil ich ein Neugeborenes zu Hause habe. Ich weiß nicht, ob er die Schadenfreude raushört in seiner Stimme. Aber ehrlich gesagt, er hat meine Whoop-Daten, weil wir so ein Whoop-Team haben, also von so einem Fitness-Tracker-Ding. Ne? Und er war sehr enttäuscht, weil in den Wochen nach Geburt da auch mal grüne Werte bei mir dabei waren.
Und was meinte der Lauritz? Er glaubt, du hast einen Studenten eingestellt, der dein Boob-Band trägt, heimlich. Ja.
Genau. Nee, der Dank gilt meiner Frau, die da natürlich viel macht. Und eine zweite Sache, die ich tatsächlich von dem netten Herrn hier gleich übernommen habe, weil er ja vor 2 Jahren genau in derselben Situation gerade frisch war und gesagt hat, er hat damals gesagt, naja, ich gehe halt quasi um 20.30 Uhr oder irgendwas ins Bett und daran halte ich mich auch, der Schlaf ist massiv unterbrochen, aber geht schon. Nein, ich schlafe auch nicht schlecht, ich habe keine Angst wegen der Immobiliensituation, dass da, also im Prinzip, es geht uns ja um die 5 Millionen, dass die 5 Millionen weg sind oder gar noch Schlimmeres, wir irgendwas nachschießen müssen oder so. Davor habe ich keine Angst. Ich habe aber quasi einfach die Opportunität im Kopf. Ne? Also wir haben da 5 Millionen. 5 Millionen ist unfassbar viel Geld. Die liegen da. Was ich nicht möchte, ist, dass die 5 Millionen alle in einem Topf verschwinden, wo wir Deals notgedrungen auf Buy and Hold umdrehen, die dafür eigentlich nicht gemacht sind. Kriegen wir das hin? Natürlich kriegen wir das hin. Wird da am Ende auch dann irgendwie Cashflow entstehen? Ja, da wird auch irgendwie Cashflow entstehen. Ne? Du hast vollkommen recht mit der Draufsicht. Wenn die Inflation wegläuft, werden Mieten noch krasser steigen. So, und du hast Wohnraum, das ist super stark. Und wir haben uns ja bewusst so aufgestellt mit allen Absicherungen, dass wir da nicht irgendwie hops gehen. Weil wir haben das bei weitem nicht an die Grenze gefahren. Ne? Das wirklich, solche Leute gibt's noch und nöcher. Die sagen, oh, ich habe das nächste Projekt schon angekauft, brauche aber die Verkäufe vom ersten, aber ich kaufe in den nächsten 6 Monaten, verkaufe ich ja 10 Wohnungen, ja, die kann halt sein, die verkaufst du jetzt nicht mehr, ne? Und gehst du einfach hops, was vielen passiert ist, 2022, das passiert uns garantiert nicht, deswegen habe ich auch keine Angst, aber es ist einfach schade, ne? Und was hättest du sonst bei mit 5 Millionen in einem ordentlichen Immobilienbestand buy and hold, ne, wo du von vornherein das darauf optimierst, vielleicht auch machen können. Das wäre einfach schade von der Richtung her. Und ich merke nur, wie mich das quasi triggert, dass wir bei einem buy and hold Bestand wirklich aus eigener Kraft einfach, dass, also wenn jetzt nicht morgen keiner mehr in Deutschland leben möchte, was ein ultra langfristiger Trend ist, der sich sehr positiv entwickelt und Wohnraum extrem knapp ist in Deutschland. Das heißt, darauf verlasse ich mich und da habe ich da so, ne, mit eigener Kraft, weil wir einen guten Job machen in der Immobilie, verdienen wir Geld bei Buy and Hold. hier machen wir bei den Handels, die Jungs machen einen super Job, mit denen wir das machen dürfen. Also absolut sensationell. Kann aber trotzdem sein, dass einfach keine Marge rauskommt, weil leider Trump durchgedreht ist oder irgendwas.
Ja,
ne?
Aber,
und das
aber,
ist halt immer so, nervt mich, aber das so ist. Aber das ist Unternehmertum.
Das ist Unternehmertum und das, also deshalb bin ich da auch. Das heißt, da steckt Risiko drin. Wir haben ein Investment gemacht, das wahnsinnig hohe Renditen statistisch bringt, wo aber ein Risiko drin steckt. Und Risiko heißt, das kann dann auch passieren. Also deshalb ärgere ich mich da jetzt auch nicht so übermäßig drüber, weil das für mich ist, ja, mein Gott, also das hat eine Wahrscheinlichkeit X, dass sowas im Laufe der Projektlaufzeit passiert. Und jetzt befinden wir uns halt gerade möglicherweise am Rande von oder in dem Bereich von X, hat jetzt auch eine Wahrscheinlichkeit Y, dass das dann am Ende doch nicht kommt oder alles sich wieder in Wohlgefallen auflöst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
So. Ja.
Also, mein Gott.
Genau, ich glaube, es trägt auch noch dazu bei, dass aber ich will vorsichtig sein. Ne? So, und jetzt haben wir, mein ist ja Gefühl richtig. Ist...
Deshalb machen wir das mit Geld, auf das wir, im, so hart es ist, das wehtut, aber dass wir auf im Ernstfall verzichten können.
Ja, richtig.
So, auch wenn du nicht auf diese 6 Millionen Euro oder 5 Millionen Euro verzichten möchtest.
Ja, möchte ich halt auch nicht.
Verstehe. Ich auch nicht.
Aber so, Projekt Y haben wir jetzt noch zugesagt. Und ich glaube, das nährt quasi nochmal dieses Gefühl, was total richtig ist. Geiles Team, geiles Projekt, Riesenprojekt. Ich sage jetzt, wir sagen keine Details. Ne? Das ist, glaube ich, nicht abgeschlossen. Das gehört sich nicht, dass man das macht zu dem Zeitpunkt. Aber unser Invest ist nochmal ein gutes Stück größer als 1 Million. Also das dann jetzt größte Ticket. Fertig zugesagt, also da geht es auch um Abverkauf. Also wirklich schlägt in dieselbe Kerbe. Und mein Gefühl ist aber, jetzt will ich eigentlich keine weiteren Chips auf den Tisch schieben, während die Situation so ist. Was genau wieder blöd ist wahrscheinlich. Ne? Also wenn sich die Situation jetzt erledigt und du machst da einen super Deal und dann ist nachher, also krass, was da an Margen rauskommen wird bei diesem Deal, wenn das ganz normal durchläuft. Unfassbar gute Entscheidung dann gewesen. Ärgerst du dich auch, wenn du nicht gemacht hast. Aber kannst dich ja auch in die andere Richtung ärgern. So, also ihr merkt, ne, mit diesem Portfolio-Teil, wir sitzen immer so da in allen unseren Videos und ja, die Nummer ist halt einfach, das ist stabil, langfristig, unabhängig von der Marktlage. Du kannst aber Immobilien kaufen und dir damit deine Rente erschaffen, Vermögen aufbauen und so weiter. Richtig, Immobilienhandel ist ein anderes Geschäft. Ne? Da bist du dann schon sehr viel mehr in den Markt integriert. So.
Das ja, und das, ich glaube, das jetzt ist ja insofern cool vielleicht zum Zuhören. So fühlt sich's wirklich an, wenn man drin ist.
Ja, genau.
So, also wir wollen hier auch nichts beschönigen oder irgendwie. Also ist nie das, was wir in diesem Podcast tun wollen. Wir wollen euch wirklich einfach teilhaben lassen, wenn wir uns freuen und sagen, es ist einfach wirklich genauso geil, wie wir es immer erzählt haben und funktioniert ganz toll, dann ist das so. Und wenn es schwierig ist und sich mal zwischendurch schwierig anfühlt, ist das auch genauso. Ja? Und ich finde auch die Reise, es macht auch einfach total Bock und ich bin auch einfach gespannt, was wir heute, Marco lacht mich schon immer aus, wenn ich sage, es ist schon jetzt extrem spannend, was die nächsten 6 Monate passiert, dann sagt er mir, das sagst du seit 8 Jahren.
Richtig.
Genau.
Aber echt, das ist echt das Coole am Unternehmertum, am Investorendasein, ja. Genau. Aber irgendwann ist, also jetzt, ich meine, bin ich 40 geworden, vielleicht ist es daran, irgendwann will ich mit dir auch im Schaukelstuhl sitzen, ne? Und die Zeitung lesen und sagen, es ist uns jetzt gerade egal, komm, wir gucken zurück. War ein heißer Ritt, aber sollen sie machen, was sie wollen in der Welt.
Den hab ich schon auch in mir.
Ja. So, 3 Sachen. Was ist los bei Immocation? Und dann Persönlichkeitsentwicklung, eine Erkenntnis, die wir euch unbedingt mitgeben wollen. Was ist los bei Immocation? Die Masterclass startet bald. Man kann sich bald bewerben. Was ist die Masterclass? Wir haben wirklich viele tausend Investoren mittlerweile begleitet. Immocation gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum, darin in Immobilien zu investieren. Ich freue mich ganz besonders auf diesen Durchgang jetzt, weil wir jetzt ja ein System wieder ans Laufen bringen können mit allen, die da teilnehmen, was unabhängig von der Marktphase funktioniert. Ja, wir helfen auch jedem, der jetzt da Immobilien Fix and Flip, Handelsdeals, wir haben ein riesen Coaching-Team, wir machen das mit Webinaren, Einzelcoachings, es gibt einen Workshop, eine riesen Wissensdatenbank, Video, alles so, wir machen eine vollständige Ausbildung und Umsetzung gemeinsam mit jedem, der da im Programm ist. Ich glaube, es wird besonders spannend, weil genau diese Phase für Double Down jetzt da ist, ganz unabhängig, ob jetzt Szenario 1 und 2 eintritt und so. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein bisschen gezündelt quasi im Markt, ne? Und es hat eine Unsicherheit in dem Markt und das kann man jetzt Wolle nehmen und ich bin sicher, die nächsten Monate sind einfach sehr, sehr gute Deals zu machen die man dann, wenn man sich auch langfristig denkt, quasi jetzt einloggen kann und risikofrei auf der hohen Kante hat. Bin sehr gespannt, diese Marktchance mit vielen jetzt zu nutzen, quasi im Rahmen der Masterclass. Wenn euch das interessiert, man muss sich bewerben, weil wir, ja, es ist nur quasi eine kleine Gruppe, die wir dann sehr individuell betreuen bei jedem Durchgang, dann kann man das tun unter immocation.de/masterclass. Die Bewerbungsphase in ein paar Wochen eröffnet sie. Da könnt ihr euch schon mal informieren. Da seht ihr auch, wann die Bewerbungsphase genau losgeht und dann ist es relativ schlau, gleich am Anfang eine Bewerbung zu schicken. Oder wenn das noch geht, sich jetzt auf die Warteliste zu setzen, dann kriegt man ein paar Tage vorher quasi eine Info, kriegt zuerst ein Gespräch, wenn man sich bewirbt und kann dann mit uns im Team sprechen darüber, was hat man vor und können wir das in der Masterclass gemeinsam machen und dann entscheiden wir quasi gegenseitig, wollt ihr teilnehmen und passt ihr zum Programm. immocation.de/masterclass, das Herzstück und Baby von Immocation. Zweitens, wir haben eine neue Partnerschaft, Stefan.
Ja, wir freuen uns mega, weil das Thema so unglaublich präsent ist. Ihr alle wisst, es gibt die Möglichkeit, über Gutachten die Restnutzungsdauer von Immobilien bewerten zu lassen und damit einen Einfluss auf die Abschreibung zu nehmen, also die dann dadurch zu erhöhen, was einfach dazu führt, dass ihr aus demselben Objekt mehr Cashflow im Hier und Jetzt habt. Also einfach, ihr könnt wirklich einfach durch ein Gutachten sicherstellen, dass am Ende des Jahres aus einem Objekt, das ihr habt, mehr Geld auf eurem Konto landet, als es das sonst tun würde. Es gibt außerdem die Möglichkeit, mit Gutachten auch die Aufteilung des Kaufpreises in Grund und Boden und in Gebäude zu optimieren und da quasi eine Faktenbasis zu schaffen, die das Finanzamt dann auch akzeptieren muss, was ebenfalls dazu führt, dass die Abschreibungsgrundlage größer wird, also auf demselben Wege hilft. Da gab es ganz, ganz viele Diskussionen über irgendwie Rechtsprechung. Den Finanzämtern hat das alles nicht gefallen und immer wieder wurde aber von den Gerichten einkassiert. Es gibt ein Gesetz, das Gesetz gilt und diese Gutachten sind von den Finanzämtern zu akzeptieren, wenn, und das ist halt auch unsere Empfehlung, sie gewissen Vorgehensweisen und Qualitätsstandards entsprechen. Ne? Also es macht dann schon einen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit oder der Sicherheit, dass diese Dinge durchgehen, dass es eben vom richtigen Gutachter mit dem richtigen Vorgehen kommt, der wirklich weiß, was braucht es da nah dran ist an dem, was auch in der Rechtsprechung und so weiter passiert. Und deshalb ist immer eine große Frage, hey, auf wen kann ich mich denn da jetzt wirklich verlassen? Und wir haben uns jetzt alle möglichen Anbieter angeschaut. Wir haben es wirklich also richtig intensiv. Wir haben da so im Mystery Shopping auch wirklich eigene Leute reingeschickt und dann probeweise die Prozesse durchlaufen, uns die Gutachten angeguckt und so weiter und so fort. Und haben uns jetzt für gutachten.org als Partner entschieden mit wirklich der Inbrunst der Überzeugung. Wir haben den Kolja persönlich kennengelernt, der das Unternehmen leitet und da unser direkter Ansprechpartner ist. Der war bei uns letztes Jahr auch schon auf dem Festival, haben ihn und sein Team persönlich kennengelernt, haben seine Prozesse selber durchlaufen. Meine Frau hat jetzt gerade ein Gutachten für ihre neuen Immobilien über gutachten.org schon erstellen lassen. Das sind absolute Profis, die einfach genau wissen, wie diese Gutachten aussehen müssen, wie das zu funktionieren hat. B, sie sind wirklich so aufgestellt, dass es hassle-free läuft. Ne? Also du hast saubere Formulare mit den Daten, die wirklich gebraucht werden. Sie reagieren dann extrem schnell darauf, dass notwendige Prüfungen vorgenommen werden, Besichtigungen und sowas. Das ist alles bei mir jetzt bei den Objekten gelaufen, ohne dass ich mich überhaupt um irgendwas kümmern musste. Haben sie mir mitgeteilt, also wir waren jetzt schon da, haben das und das angeschaut und so. Ich meine, okay, super, ich dachte, ich muss das irgendwie unterstützen oder so. Ne? Und dann kommt heraus halt am Ende einfach ein wirklich belastbares Gutachten, das dann beim Finanzamt auch wirklich funktioniert. Und genau das ist das, was wir finden wollten, was wir euch quasi raussuchen wollten und freuen uns da sehr, dass wir jetzt da eine Partnerschaft draus entwickelt haben. Wenn ihr ein Gutachten dort beauftragen wollt, ich glaube, es gibt sogar noch einen kleinen Goodie für die Immocation Community Member mit einem Rabatt, dass es sich irgendwie auch lohnt, immocation.de/Gutachten. Da findet ihr den direkten Kontakt zu Kolja und seinem Team und könnt dort dann auch direkt eine Anfrage stellen. Und das ist unsere klare Empfehlung, nachdem wir es uns angeschaut haben, für alle Arten von Gutachten, Nutzungsdauer, Kaufpreisaufteilung und was auch immer ihr sonst habt. Und gutachten.org, nochmal für diejenigen, die es wissen wollen, ist quasi die Seite der Anbieter. Genau, freut uns sehr. Welcome, Kolja und Team. Cool, dass wir das zusammen
machen. Ja, genau. Herzlich willkommen. Wir haben es wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ne? Wir haben es uns wirklich angeschaut. Also wir haben dann sind da hingegangen und haben quasi haben heimlich ein Gutachten beauftragt bei verschiedenen Anbietern, um zu gucken, wie das wirkt. Ne? Waren da mit verschiedenen Gesprächen und können so wirklich das Beste für euch, die Community, rausfinden. Und das ist in den letzten Jahren, ihr merkt, wir haben immer ein paar mehr Partner dazugenommen. Und das, wir waren am Anfang sehr vorsichtig damit, so, okay, ja, ist das jetzt irgendwie komisch für euch, ist das Werbung? Ja, ist klar, dass wir damit auch Geld verdienen. Waren dann zum Beispiel, ne, Interhyp, großer Partner ja von uns, haben gesagt, also wir können nicht an der Eisenfinanzierung mit Geld verdienen, das geht nicht, das müssen wir irgendwie anders lösen, das haben wir jetzt anders gelöst. Und waren da sehr vorsichtig, sind natürlich sehr vorsichtig, merken, aber welchen großen Wert diese Partnerschaften für euch als Community haben. Ihr nutzt das total gerne, weil wir natürlich eine super Position und können zu Kolja sagen, ja, sinngemäß, ey Kolja, von uns kommt ja nicht nur ein Gutachten, ne? Die Immocation Community ist Europas größte Immobilieninvestoren-Community. Wenn die da Gutachten machen, dann kommen da auch ein paar. Das lohnt sich schon für dich auch. Gib denen bitte auch einen guten Deal. Ja? Und so funktioniert es ja irgendwie immer. Kennt ihr, ne? Online bei so Leuten irgendwie mit irgendwelchen Online-Reichweiten. Aber das ist cool. Also ist wirklich gut. Wir versuchen wirklich für euch Gas zu geben bei all unseren Partnern. Immometrika, ohne Makler. Das erzählt, glaube ich, Klöberversicherung jetzt. Also total cool. Kevin hat auch meine Gebäudeversicherung hier, wo ich gerade sitze, quasi optimiert, spart mir Geld. Das kann man jetzt mit der Community machen. Wir können, wir haben wirklich die Chance, weil wir einfach größer sind, ne? Als Community, hier wirklich die Experten und Profis im jeweiligen Bereich zu finden, die jeder Immobilieninvestor irgendwo braucht und das euch zugänglich zu machen. Und ihr spart Geld oder habt irgendwelche Goodies, wir verdienen Geld damit und der Partner verdient Geld damit. Win-win-win, würde ich sagen. Ne? Also macht uns gerade echt Freude. Freude als Business auch. Passt zum Thema Aussteller auf dem Immocation Festival. Wir hätten nicht gedacht, dass wir Folgendes sagen können. In Leipzig, eine Messe, der Leipziger Messe, kommen mindestens 5000 Leute, waren zumindest letztes Mal, jetzt werden es wahrscheinlich noch mehr, 5000 private Immobilieninvestoren zusammen. Ich habe die Gänsehaut meines Lebens gehabt, als wir die Messetour dann hatten und das da drin Immocation aufgebaut war. Und eine ganze Glashalle sieht aus wie eine Bahnhofshalle und mehrere Bühnen und du läufst durch eine Messe. Und ja, es ist dieser Typ, den ich aus der WG kenne, mit dem ich viel auf dem Sofa saß. Wir haben jetzt eine Messe gemietet, wirklich. Es ist also war unfassbar, das erleben zu dürfen und das ist alles gebrandet und jeder gibt Vollgas, quasi Mehrwert. Und dann zu merken, oh, da ist eine ganze Halle, eine riesen Messehalle, eine riesen Spielwiese voller Aussteller. Und die Leute strömen da plötzlich hin, weil das so cool gemacht ist. Wir haben die Adele auch im Team, die quasi die ganzen Aussteller dort betreut und sich das Konzept da im Detail überlegt. Und dann Lara mit Team, die das sensationell umsetzen. Und dann hast du da eine Spielwiese in der Mitte, eine Bar und an jedem Messestand was Cooles. Da waren ganze Fertighäuser in der Halle drin. Und die Leute haben sich da aufgehalten und das Feedback von den Ausstellern war, wow, das sind ja bei euch die Community, das sind einfach wirklich Umsetzer, das sind wirklich echte Immobilieninvestoren. Die wirklich die Dinge auch tun und sozusagen nicht nur Schaufensterbummler, sondern Leute, die einfach Lust haben, Dinge umzusetzen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und deshalb auch wieder wertvoll für jeden Aussteller, der da ausstellt. Und das merke ich schon, ist hier mein Vorschlag. Also wenn du ein Unternehmen hast, zu einem Unternehmen gehörst, das irgendwie private Immobilieninvestoren, Eigentümer generell treffen möchte auf Immobilien, Leute, die da aktiv sind, dann ist das eine unfassbar tolle Gelegenheit, dann kommt mit der Adele ins Gespräch unter immocation.de/Aussteller, richtig? Kommt man quasi direkt zur Adele, Stefan.
Ja, genau. Das ist die URL und genau, es ist quasi von ein kleiner Stand, um irgendwie auch Gespräche führen zu können bis hin zu, ich meine, da haben wir auch Partner, die da riesengroße Stände machen, um wirklich da auch in der Ausstrahlung wirklich eine Wahrnehmung zu erzeugen. Das können wir da alles machen. Wir haben da die Chance, ganz, ganz toll zu gestalten, weil es wirklich eine Halle ist, wo wir sehr flexibel sein können. Je früher ihr dabei seid und jetzt mit uns sprecht, weil irgendwann ist diese Halle voll. Es war letztes Mal auch so, dass die einfach dann wirklich voll war und dann wir nichts mehr annehmen konnten. Je früher ihr mit uns sprecht, desto mehr habt ihr da noch eine Chance, da logischerweise auch Auswahl beim Platz und so weiter zu haben. Also ja, ich glaube, es macht wirklich Sinn. Und die Aussteller, die wir letztes Mal hatten, ich meine, wir haben so eng mit denen gesprochen, so viele O-Töne auch eingesammelt. Die waren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig happy, weil halt bei uns wirklich die Leute unterwegs sind. Ihr gehört dazu, ihr wisst es selber, die wirklich im Immobiliengame drinstecken und sich wirklich mit den Themen beschäftigen und auch wirklich Bock haben zu gucken, hey, was hilft mir möglicherweise noch? Also das Tolle an diesem Ding ist ja irgendwie, die Leute, die da als Aussteller sind, gewinnen vielleicht neue Kunden. Aber ich finde eigentlich viel interessanter die Perspektive, weil wir haben insbesondere euch als Besucher auch gefragt, ne? Ey, war das cool für euch? Es gab so viel tolles Feedback zu diesem Ausstellerbereich, weil du halt im Zweifelsfall nach Hause gehst und einfach zwei tolle neue Unternehmen entdeckt hast, die etwas anbieten, das dir wirklich hilft und dein Leben als Investor einfacher macht oder dir irgendwelche neuen Chancen eröffnet hat, die du vorher noch nicht gesehen hast. Deshalb, ja, voll geil. Also mir hat es auch total Bock gemacht, da rumzulaufen. Wenn es für euch interessant ist, immocation.de/Aussteller, wenn euch irgendein Unternehmer einfällt aus dem Umfeld, der dahin gehört, dann schickt die noch einfach hin. Wir freuen uns sehr.
Gibt es eigentlich, also du hast dir ja sehr, von mir auch sehr begrüßt, eine Techno-Stage gewünscht beim letzten Mal. Die gab es dann, wie so ein Berliner Techno-Bunker, müsst ihr euch das vorstellen. Ne? Und da, also wirklich, war wirklich eine geile Atmosphäre. Ne? Ich muss dann lachen, war dann Jürgen Schick drin, also ne, ehemaliger Präsident von Immobilienverband Deutschland mit seinen Töchtern. Und ich stand mit Stefan und meiner Frau ihm gegenüber im Techno-Bunker, den wir in die Leipziger Messe gestellt haben. Man hat sich gefühlt wie in Berlin, sensationell. Stefan wollte es unbedingt haben, weil wir so gern Techno hören. Kann man eigentlich den Techno, ist das doch immer so cool, man macht das so Stage-Sponsoring. Könnte jemand die Techno-Stage sponsoren? Also, ist das schon, wurde das schon erfunden? Weil wenn nicht, dann möchte ich es gerne erfinden. Könnt ihr euch gerne bei der Adele melden.
Siehst du nicht? Nein, die Techno, also die geht also ein bisschen von meinem persönlichen Spaßbudget des Festivals ab. Ich habe echt quasi irgendwann gesagt, ich weiß, steht in keinem Verhältnis, was das kostet. Ich will es trotzdem, ja. Das muss dunkel und ohne Farben und laut sein. Und
nee, aber vielleicht will ja jemand sagen, er wird Sponsor der Techno Stage und darf irgendwie am Eingang.
Ja, also von mir aus der Türsteher kann noch ein gebrandetes Hemd anhaben, aber mehr auch nicht, finde ich.
Okay, also ich dachte, wer dir diesen großen Traum quasi noch ermöglicht, dass es vielleicht drin noch eine Bar gibt oder irgendwie coolere Sachen, der darf auch sein Logo noch.
Also von mir aus wäre jetzt Fritz Kohler oder sowas von mir aus noch, aber also da müssen wir, da wäre ich jetzt sehr spitzfindig, was da okay ist.
Ja, sehr gut, macht Sinn. Okay, letzte Kategorie, Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte einen Gedanken mit euch teilen, wo ich weiß, dass Stefan auch mitgeht. Axt schärfen, bevor man den Baum fällt. Banaler Spruch, habt ihr oft gehört. Und zwar bin ich draufgekommen, weil Hormozy ein Video auf YouTube gemacht hat. Kennt ihr wahrscheinlich, ist ein sehr erfolgreicher YouTuber, aber vor allem auch erfolgreicher Unternehmer. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, aber er ist, weiß nicht, 100 Millionen aufwärts schwer. Und berichte darüber und viele Leute hören ihm zu und er macht es auch ganz toll auf YouTube und so. Und da habe ich nur gesehen, so ein Titel, auf den man quasi klicken muss, ja, wenn du dieses Jahr deine ersten 100.000 verdienen willst in 2026, so würde ich es machen. Ach ja, bin ich mal gespannt, was Kollege Hormozy jetzt tun würde in 2026 und habe so gedacht, bin mal gespannt, welches Geschäftsmodell er dort jetzt vorschlägt. Und ich glaube, er redet auch irgendwann kurz ein bisschen über Geschäftsmodelle so. Aber nicht wirklich. Das Video ist eigentlich die ganze Zeit Axt schärfen. Ne? Und ich glaube, der Typ ist wirklich erfolgreich, hat viele erfolgreiche Leute gesehen. Und das möchte ich euch einmal mehr hinter die Ohren schreiben. Der redet davon. Ich gehe ein bisschen mehr ins Detail. Ihr müsst erstmal eure Kostenstruktur optimieren von euch einfach in eurem Leben. Wenn ihr 100.000 Euro machen wollt, braucht ihr irgendwie Geld, sinngemäß. Und es ist lustig, wenn ich zurückgucke, Stefan und ich haben diese Dinge getan vor über 10 Jahren. Und zwar sehr radikal getan und deutlich radikaler getan, als unser Umfeld sie getan hat. Und sie haben uns auf jeden Fall nicht geschadet und wir durften sehr erfolgreich werden in den Jahren danach. Wir haben plötzlich den Großteil unseres Nettoeinkommens einfach zur Seite gelegt. Wirklich den Großteil, über 50%. Und wir haben im Konzern gearbeitet, wir hatten also ein paar tausend Euro netto, also haben wir ein paar tausend Euro zur Seite gelegt, jeden Monat. Das hat unser Spiel verändert. Vorher haben wir alles ausgegeben. Jahrelang. Und plötzlich ist in einem Jahr so viel Eigenkapital entstanden wie in 10 Jahren zuvor nicht. Ne? Also radikal mal zu sagen, hier Cost Cut, So, das ist ja nicht für immer, das ist ja für eine kurze Zeit. Ihr braucht, aber ihr müsst halt Gas geben, ne? Wenn ihr jetzt Geld verdienen wollt, also müsst ihr erstmal Geld auf die Seite bringen. Zweitens, Zeiteinsatz, radikal, ja, also er sagt in dem Video, euer 9-to-5-Job, der hält euch nicht davon ab, erfolgreich zu sein und 100.000 zu verdienen, redet euch das nicht ein. Dasselbe, wirklich dasselbe ist bei uns passiert, wir hatten keinen 9-to-5-Job, wir haben alles reingeworfen in diese Konzernkarriere, das war keine Ahnung, 60, 70, 80 Stunden die Woche, wir haben mich nur dafür gelebt, um die Karriereschritt weiterzumachen und plötzlich haben wir gesagt, ganz radikal, nee, wir müssen Zeit in was anderes stecken, nicht nur Geld verdienen, wir müssen auch Geld investieren lernen und brauchen, ne, Immobilien und wollten das machen. Maximal noch 40 Stunden die Woche gearbeitet. Bisschen weniger sogar. Und es hat auch niemand gemerkt, ne, mit hier viel Homeoffice und Co. Und ne, so, das ist keine Empfehlung, da zu bescheißen. Aber ihr müsst ja nicht die super Extrameile immer gehen. Mach doch mal 2 Jahre keine Extrameile, aber geh die Extrameile für dich selber. So, und also, jetzt hast du Geld gespart und hast massiv Zeit dediziert. Was machst du jetzt? Jetzt lernst du bitte. Du lernst A zu lernen und B lernst du einen Skill, der dich wirklich weiterbringt. Unsere dringende Empfehlung ist, lerne Immobilien. Es ist Brot- und Buttergeschäft. Das kann jeder lernen. Wenn du in einem Konzern bestehen kannst und dich dort hocharbeiten kannst, dann kannst du Immobilien 3-mal machen. So schwer ist es nicht. Es ist nur unternehmerischer und mit Risiko behaftet, gefühlt und man kennt sich nicht damit aus. Aber damit kann man sich lernen, auszukennen und dann kannst du ein System für dich lernen, kleine Wohnungen zu kaufen, die von selbst abzahlen, dann mehr Familienhaus, was du reproduzieren kannst und dann kannst du relativ schnell 100.000 Vermögen schaffen. Ja, verdienen auf dem Konto, dann musst du ein bisschen riskanter werden, ja, aktuelle Marktphase und so weiter. Aber Vermögenswert schaffen von 100.000 geht relativ zügig, ob es dann in 2026 geht, keine Ahnung. Aber die Botschaft, die ich euch mitgeben will, schärft eure Axt. Also wenn ihr hier jetzt durchstarten wollt, auch ein bisschen mehr vorhabt, ne? Ich glaube, der Spirit ist dann eher, wenn wir jetzt darüber reden, 100.000 verdienen, ja, wahrscheinlich will man bald auch mehr verdienen. Wenn ihr durchstarten wollt, es wird nicht funktionieren mit, ihr macht das, was alle machen. Ihr müsst radikal Geld auf die Seite bringen mit den Möglichkeiten, die ihr heute habt. Ihr müsst radikal Zeit einsetzen für dieses Thema, so gut wie es geht, alles andere wegkürzen. Und ihr müsst wirklich in der Lage sein, viel Geld zu machen, indem ihr euch einen Skill aneignet, den eben viele Leute nicht haben, um Geld zu verdienen.
Es ist, das ist so das letzte Excel-Modell, was ich irgendwann nochmal bauen will, was ich irgendwie, ich habe das schon mal gesagt, das, ich muss mir die Zeit mal dafür nehmen, weil es mich selber so interessiert. Ich habe mittlerweile so rückblickend das Gefühl, dass man so ein bisschen folgendermaßen drüber nachdenken kann. Es braucht, also ich bin schon ein Fan von Studieren. Ich bin auch ein Fan von dann im Job erstmal ein bisschen Gas geben, weil du am Anfang mit dem Zeiteinsatz in das Studium, ich glaube, das ist sowieso erstmal, das ist wirklich eine Erfahrung fürs Leben und erstmal glaubt man, das braucht man alles nie wieder und hinterher merkt man, wie man das doch an allen Ecken und Enden auf irgendeine Art und Weise dann doch mal benutzt, ne? Danach die Jobs, die einem das ermöglicht und dann starten und Karriere machen. Am Anfang steigerst du ja dein Gehalt sehr schnell, sehr krass und du kriegst also auch für die Extrastunden, die du in dieses Thema steckst, relativ schnell einen Return. Und du musst dich ja erstmal aus diesem, am Ende geht's immer um Stundenlohn, sowieso bei mir gerade immer, aber du steigerst deinen Stundenlohn am Anfang schon sehr, sehr deutlich durch die ersten Karriereschritte. Und du bewegst dich überhaupt erstmal aus dem Loch heraus, keine Ahnung, du brauchst jetzt random Betrag, 2.500, 3.000 Euro netto im Monat, damit du erstmal in der Stadt, in der du lebst, dann vernünftig klarkommst und den Lebensstandard, den du jetzt erstmal irgendwie dir nach dem Studium dann das, was du dir wünschst, dass du das bezahlst und so weiter. Du musst ja erstmal da rauskommen, daraus eine Sparquote zu entwickeln. Also es, weil ich bin überhaupt kein Fan von Frugalismus und sowas, ne, und sich alles verbieten. Es ist ehrlich gesagt, lebt man auch nur einmal. Ist auch schön, dass man viele Dinge machen kann. Aber da muss man sich schon erstmal rausarbeiten, dass man an den Punkt kommt, dass man auch ernsthaft Beträge in absoluten Euros zur Seite legen kann, die wirklich relevant sind. Mal ehrlich, also ist total nett, einen 10-Euro-Sparplan in ETFs zu machen oder 20, aber das, also damit änderst du auch langfristig das Spiel nicht, ne? Also das bringt
nichts. Auch mit 100 oder 200 Euro
nicht. Ja, das ist so, das, also nicht, wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, wie komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich finanziell frei werde. Du musst erstmal das hinkriegen, dass du davon redest, tausende Euros jedes Jahr zur Seite zu schaffen als Eigenkapital für den Vermögensaufbau. Mehrere, viele tausend Euro, so. Aber irgendwann kippt das. Irgendwann kommst du an einen Punkt, an dem diese vielen Stunden, die du in die weitere Steigerung deines Gehalts reinsteckst, indem die eigentlich nicht mehr in einem wirklich guten Verhältnis zu dem stehen, in welcher Zeit du da jetzt noch welche Gehaltssprünge erwarten darfst, die dir dann welchen weiteren finanziellen Spielraum bringen. Wenn du es damit vergleichst, das ist ja kein ich tue das oder ich tue gar nichts, sondern wenn du es damit vergleichst, was es dir bringen würde, diese Zeit zu investieren, um zu lernen, wie du mit dem Geld, das du bereits zur Seite legen kannst, nicht 5 oder 6%, sondern 15 oder 16% Eigenkapitalrendite machst. Am Ende, das meine ich, das lässt sich eigentlich ein relativ einfaches Modell überführen, an welcher Stelle das kippt, dass das mehr an Stundenlohn, das du dir im Job erarbeitest, mit Stunde 41 bis 60, die du in deine Karriere steckst, jede Woche, ne, indem das kippt, versus dieses 20 Stunden investierst du in den Skill aus 6% Eigenkapitalrendite 16% zu machen, was völlig problemlos möglich ist, zum Beispiel mit Immobilien. Die ersten 2 Jahre siehst du das noch nicht. Da steckst du Zeit rein und kaufst die ersten Immobilien und die sind aber auch alle noch in dieser ersten Phase, wo sie noch nicht viel Geld verdienen. Du machst auch noch nicht die allerbesten Deals und so weiter und so fort. Aber irgendwann merkst du, oh krass, ich habe bei den Immobilien nicht 50 Euro Stundenlohn, in Klammern, das ist ein 100.000 Euro Bruttojahresgehalt auf 2.000 Stunden, was man mit Sicherheit investiert, wenn man gerade Karriere machen möchte, ne? Sondern ich habe 150 Euro Stundenlohn oder ich habe 200 Euro Stundenlohn. Oder wenn ich irgendwann an einem Punkt bin, dass ich mal sowas wie so ein Aufteilerprojekt oder sowas mache, dann habe ich vielleicht 500 Euro Stundenlohn oder sowas. Und auf einmal merke ich, oh mein Gott, war die Zeit, die ich dort investiert habe, viel besser investiert. Plus, ich muss sie nicht immer wieder investieren. Es ist projektbasiert und ich gewinne die Freiheit im Leben, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr neu zu entscheiden, wie viel Zeit möchte ich denn jetzt in mehr Geld investieren? Und ist das jetzt vielleicht ein Jahr, in dem ich einfach mal einen Gang runterschalte? Ich denke an Martin aus unserem Coaching-Team, Martin Vossberger, der zwischendurch mal ganz bewusst gesagt hat, nee, ich möchte jetzt meinen Kalender nicht mehr so zuknallen, wie ich das mal getan habe. Ich mache jetzt so viele Projekte, dass es mir noch Bock macht von der Work-Life-Balance, weil das, was da rauskommt, das reicht. Ich bin so gut geworden mit meinen Skills, dass das locker reicht, was da an Geld rauskommt. Ist immer noch wahnsinnig viel. Aber ich genieße es total. Ich möchte reisen, ich möchte mit meiner Familie Zeit verbringen, ich möchte Tennis spielen und so weiter und so fort. So, und da diesen Punkt darfst du nicht verpassen. Und sehr wahrscheinlich, wenn du gerade schon irgendwo auf die 40 zugehst und immer noch alle Zeit in die Karriere steckst, wahrscheinlich bist du längst über diesen Kipppunkt hinweg, wo eigentlich deine Zeit, wenn es dir um Geld geht, gerade am falschen Ende investiert wird. Und wenn es dir nicht um Geld geht, ist eh falsch, so viel Zeit in die Karriere zu stecken. So, ne? Und naja, irgendwann baue ich das mal. Ich habe voll Bock drauf. Im Moment muss noch das Bauchgefühl reichen, weil das echt unsere eigene Erfahrung unglaublich ist und die aus den vielen, vielen Gesprächen, die wir sehen. Und am Ende ist den Stundenlohn steigern und die Zeit an der richtigen Stelle investieren, das ist einfach nur eine andere Sprache für Axtschärfen. Es ist immer dasselbe Ding. Es ist immer die Frage, wo investierst du deine Energie? Wo investierst du sie?
Ja. Sorry, du hast mich gestern gefragt, würdest du das in so einer Deutlichkeit behaupten? Oder? Und ich gehe wirklich zu 100% mit. Es war so krass, wie wir so klar darin waren, so hey, ja, wir machen diese Karriere, wir stecken alles da rein und wir werden hier im Konzern, jetzt ihr könnt euch Karriere im Konzern als Unternehmer, im Kleinen, was auch immer, wir werden hier Vice President, Executive, super geil, dann haben wir das geile Leben. Nein, haben wir nicht. Es funktioniert nicht. Du musst anders.
Und wir kennen mittlerweile viele, die das zu Ende gemacht haben und sie haben kein geiles Leben.
Genau, die sind jetzt 40. Und haben die Karriere wirklich toll. Die sind super talentiert. Weiß nicht, wenn die Immobilien machen würden, mit dem Talent, was sie haben, würden sie weiterkommen, als wir kommen vielleicht. Ne? Es ist so, aber die sind jetzt in einem Konzern, die sind okay. Ist okay, das Leben, aber es ist, die können nichts mehr gestalten. Es ist trotzdem eine Sackgasse, obwohl sie tolle Jobs haben und tolle Titel und so weiter. Ja, ist uns eine Herzensangelegenheit. Das war der Spaziergang. Wir hoffen, es war wertvoll. Wir freuen uns auf den nächsten. Viel Erfolg mit den Investments. Ciao.
Ciao.